Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Von meinem nächsten Gast lasse ich mich sehr gerne anschreien, denn das kann er sehr gut. Aber nicht nur das, er ist ein echter Adliger. Wie es sich gehört, hat er bald sein eigenes Land, und zwar das Knossiland. Und natürlich hat er auch sein eigenes Getränk. Keiner schreit so schön wie er. Der Late-Night-Talker, der Streamer, der Bestseller-Autor, the one and only, meine Damen und Herren, der Entertainment-King Jens Knossi Knossalla. Moin. Ich freue mich.
Ey, das ist so eine Antwort mal bekomme von Steven Gätjen himself. Das kann nicht sein.
Doch, logisch. Es entspricht deiner Persönlichkeit und besonders auch deinem Schaffensumfeld und Kreis. Also ich bin ja total beeindruckt. Aber wir plaudern jetzt ja ein bisschen über das, was du machst. Aber als allererstes meine Frage, lieber Knossi. Welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, der dich nach wie vor immer noch mitnimmt und begeistert?
Ja, das ist ganz klar. Schon als kleiner Junge Zurück in die Zukunft. Alle drei Teile.
Alle drei Teile. Also der erste ist ja 85 rausgekommen. Da warst du noch gar nicht da, weil du bist 86er Jahrgang.
Richtig.
Wie ist das gekommen?
Ich weiß nicht, als kleiner Junge habe ich das mit meinem Vater geguckt. Ich weiß gar nicht, ob der das auf VHS-Kassette oder sowas hatte. Ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist der absolute Überfilm. Das ist in jungen Jahren schon entstanden. Das ging dann so weit, dass ich mir heutzutage erst letztes Jahr ein unterschriebenes Hoverboard gekauft habe von Christopher Lloyd, höchstpersönlich unterschrieben. Ich habe diese Drehorte besucht. Ich bin komplett im Wahn. Ne? Was diesen Film
wirklich?
Ja.
Warum? Weil du konntest du dich so mit Marty McFly identifizieren oder war es einfach die Geschichte? Oder also ich meine, es ist ein großartiger Film, ne? Von Robert Zemeckis. Ich finde also auch der zweite Teil, wo Biff dann sozusagen alle beherrscht, das liegt ja bestimmt, also Sportwetten ist ja auch etwas, was so in deinem
aus dem Sportalmanach.
Genau. Und dann im dritten Teil mit den Western fand ich so grenzwertig, aber ich fand es auch gut.
Ich fand das alles gut. Mich hat dieses Auto fasziniert auch. Ich wollte Marty McFly sein.
Der DeLorean.
Ja, der DeLorean. Und ein guter Freund von mir, Manny Mark, hatte auch bis letztes Jahr einen und ist den auch privat immer in Berlin gefahren, aber das ist halt unwirtschaftlich. Ne? Du kannst das Ding nicht fahren. Das ist von der Technik her kannst das Ding einfach, ist das Schrott. Ne? Also viel zu schwer, viel zu schwacher Motor. Aber ich liebe das Auto, diese Flügeltüren, dieser Traum, der da drin steht. Du gibst einfach irgendein Datum ein und reist einfach durch die Zeit. Einfach das hat mich so fasziniert, glaube ich.
Gibt's da eine Zeit, in die du gerne fahren würdest? Würdest du lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit?
Mittelalter.
Mittelalter? Weil, ich meine, du bist der König. Insofern würdest du dann über deine Ländereien herrschen. Wärst du denn ein guter König im Mittelalter?
Natürlich, viel Gnade, viel Liebe. So, ne? So, ja, natürlich, na klar. Ich glaube, dass ich ein König wäre, ich würde sehr beliebt sein, glaube ich.
Ja.
Aber ich hätte das wahrscheinlich auch schwierig im Kampf gegen andere. Ne?
Warum? Weil du zu lieb bist?
Ja, zu nett einfach. Das wird mir auch häufig irgendwie immer von Kollegen gesagt, dass ich einfach immer zu nett bin. Ich kann immer schlecht Nein sagen. Ich bin halt einfach so, ne?
Aber ganz im Ernst, ich kann dir da nur eine Sache kurz mit auf den Weg geben. Ich finde es völlig absurd, wenn jemand sagt, du bist zu nett. Ich finde, man kann gar nicht nett genug sein. Ich finde, es ist großartig, wenn jemand nett, sympathisch und freundlich und zuvorkommend ist. Und weil ich glaube, das kann unsere Welt mehr gebrauchen als dieser ganze andere Kram, der uns da um die Ohren fliegt. Also insofern, deswegen finde ich dich auch so geil. Also deswegen habe ich so einen Spaß, dir zuzugucken. Und vor allen Dingen, ich liebe deine Begeisterung. Und ich sage es jetzt mal, kindliche Begeisterung, in Anführungszeichen. Das ist soll nicht in irgendeiner Art und Weise despektierlich klingen, sondern du hast so einen Spaß an allen Sachen. Ich kann mir dich als König gut vorstellen. Ich glaube, du hast den ganzen Tag hältst du Audienz. Oder?
Ja, ja, ich mache das gerne. Weißt du, was ich gerade gemacht habe zum Beispiel? Bevor ich jetzt hier in dem Podcast bin. Ich bin hier, ich habe ja hier gerade eine Kölner Wohnung auf Langzeitmiete, also bis die Sendungen vorbei sind nächsten Monat. Und ich bin jetzt einfach, und bei mir im Haus wohnen diese ganzen Let's Dance-Leute. Ne? Und ich bin einfach auf dem Dachterrasse. Ich habe den Stream angemacht und ich habe hier so eine Technik eingerichtet, dass ich den Stream auch übers Handy weitermachen kann, von der Terrasse aus. Ich war gerade auf der Terrasse hier. Ringsrum waren überall Nachbarn auf dem Balkon. Ich hatte dann auch, habe ich mir den Rory Gissler und aus dem zweiten Stock runtergeholt. Wir haben unten ein Bierchen getrunken. Wir haben eine fette Party gerade gefeiert. Live on Stream auf Dachterrasse. Während des Lockdowns. Alle Leute waren auf dem Balkon, haben gejubelt. Es war mega. Es war eine Show, weißt du, für nicht mal 5 Euro produziert. Weil das, ich glaube, der Stromverbrauch war weniger. Und die Leute hatten gerade riesig Spaß. Ich hatte 17.000, 18.000 Zuschauer gerade noch bis vorhin. Das war eine mega Party gerade auf meiner Dachterrasse.
Ey, das ist echt crazy. Also, ja. Aber so muss man das auch machen. Man muss dann spontan damit umgehen. Also wie gesagt, Zürich in die Zukunft. Vielleicht noch eine ganz spannende Info zu diesem Film, weil das finde ich nämlich so geil, weil die Rechte und also die Rechte an dem Originalfilm und an den Fortsetzungen, die gehören Robert Zemeckis und Bob Gale, der ja auch das Drehbuch mit verfasst hat. Und die haben gesagt, es wird, solange sie leben, kein Reboot geben, also keine Neuverfilmung dieser Filme. Und das finde ich auch gut. Oder könntest du dir das vorstellen, wenn die es nochmal neu auflegen würden?
Na, insgeheim hätte ich einfach den Traum gehabt, natürlich einen vierten Teil zu sehen. Ich glaube, das hat jeder, wenn er etwas sehr liebt, einfach, dass man irgendwie nochmal in den Genuss von was Frischem kommt. Aber ich glaube, man sollte das abschließen. Die drei Teile sind so in sich komplett. Man sollte dann da auch nichts neu verfilmen. Ich bin da auch der Meinung.
Gibt es denn eine Lieblingsszene aus einem der drei Teile?
Lieblingsszene.
Also du hast eben gerade das Hoverboard angesprochen. Ich meine, die selbst schnürenden Schuhe hat ja dann Nike auch später noch auf den Markt dazu geschmissen. Aber gibt es irgendwas, was du richtig geil fandst?
Die gab es wirklich, ne? Und was habe ich und was waren die schnell ausverkauft und was werden die, für wie viel Geld die heute gehandelt werden, ne? Also ich gucke ja ab und zu, meine Fanliebe, du weißt gar nicht, wie weit da meine Fanliebe ging.
Erzähl.
Das erste, was mich auch dafür interessiert, das wissen die wenigsten meiner Fans, das weiß gar keiner. Ich hatte mal eine Zurück in die Zukunft Fanseite im Internet mit, ich weiß nicht, wie alt ich war, 14, 15, habe mir irgendwie angeeignet durch AOL Press hieß das, so ein bisschen HTML und habe so eine Fanseite gebaut. So ein bisschen einfach mit Bildern vom DeLorean, mit News, mit einem Forum und so. Und bin da jeden Tag reingegangen und hatte schon wie so eine Mini-Community von 20, 30 Leuten, die diese Webseite gefunden haben. Ich hatte einen großen Konkurrenz, hillvalley.de. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ich war schon lange nicht mehr unterwegs. Aber ich habe das so im Kleinen irgendwie, habe ich da einfach meine Liebe zu dem Film ausgelebt, ne? So.
Wie, und dann hast du einfach Sachen aufgeschrieben, die dir ganz besonders gut gefallen haben an den Film und sozusagen Gerüchte nochmal in die Welt gestreut.
Ja, recherchiert, also, genau, Gerüchte, die es dann so gab, ne? Bilder, dann Informationen zum Auto, dann direkt Weiterleitung, wo gerade DeLoreans verkauft werden und so, ne? Auf Kleinanzeigen und was weiß ich.
Ey, Wahnsinn. Also
so. Ja, und hab dann auch, ich hab dann so weit gebastelt, dass ich irgendwo so eine ähnliche Schriftart finde, wie aus den Zurück in die Zukunft Film, wie der Titel, hab dann daraus irgendwie Logos und Banner gebastelt. Ich sag dir ganz ehrlich, obwohl ich habe bis heute kein Talent, irgendwie mit Computern umzugehen, aber ich habe mich da so reingefuchst.
Ja, aber vielleicht mit dem Erfolg, den du jetzt auch hast, ne? Also mit den Fans, die dir folgen, könntest du diese Seite wiederbeleben und nochmal sozusagen deine Liebe zurück in die Zukunft nochmal in die breite Öffentlichkeit tragen.
Eigentlich ja. Eigentlich könnte ich das. Ich glaube, ich habe die Domain habe ich immer noch. zidz.de hieß das. Ich weiß, die Domain dürfte noch mein Besitz sein. Ich habe wahrscheinlich die Zugangsdaten nicht mehr im Kopf, aber die gehört mir.
Ja, dann mach das doch.
Von meinem Taschengeld gekauft.
Ja, wie geil. Aber überleg mal, also weil der Film ist ja, also Mitte der 80er bis Ende der 80er sind die Teile ja gedreht worden. Überleg mal, dass es so viele Leute gibt, die dir jetzt ja auch folgen, Riesenfans von dir sind, die davon noch nie gehört haben, weil die ja logischerweise 90 oder 2000er Generation erst eher sind.
Nein, den kennt jeder, Steven.
Ja?
Zurück in die Zukunft kennt jeder 12. Das wird jedes Jahr vor Weihnachten wiederholt. Ich glaube, das läuft
so. So wie Kevin allein zu Hause, meinst du?
Ja. Also die Filme. Guck mal, dass ich jetzt schon so einen Reflex hatte und weil ich meinen Computer gerade hier anhab, ne, und sehe meine Chatbox, aber da ist keiner. Ich wollte jetzt gerade den Chat fragen. Ne? Wollte gerade den Chat, und wer kennt Zurück in die Zukunft 1 in Chat? Hätte ich jetzt gefragt, ne, aber wir sind ja nicht live.
Nee, machen wir beim nächsten Mal.
Die Szene, die du sagst, Lieblingsszene, ist einfach, das ist keine spektakuläre Szene. Es ist einfach das erste Mal, als die beiden vor dem Supermarkt, vor dem Einkaufszentrum auf dem Parkplatz sind, mitten in der Nacht. Doc und Marty und Doc Marty einfach präsentiert, was der DeLorean kann, ne? Einstein in das Auto setzt und einmal durch die Zeit reisen lässt. Das war so, wenn das Auto da rauskommt, als du das erste Mal den DeLorean siehst, das Auto hat mich so gecatcht. Ich bin jetzt sogar gerade mit Bob's Prop Shop So, es gibt einen jungen Mann in den USA, mit dem bin ich in Kontakt und rede gerade darüber, was es kosten würde. Der baut diese Autos zur Zeitmaschine um. Ne? Das kannst du dir dann irgendwie zu Hause in die Garage stellen. Oder so. Der baut die originalgetreu zu dem DeLorean im Film. Ne? Kannst du ja auch so was haben. Und mit dem bin ich da in Kontakt. Also ich bin immer noch komplett fasziniert von diesem Film.
Aber das heißt, du willst ja einen DeLorean kaufen?
Ja, ich muss auch ein bisschen sparen. Also mit einem Umbau, das ist extrem teuer. Weil ich will dann auch gerne einen DeLorean haben, der wirklich eigentlich wie brandneu da steht. Ne?
Mhm.
Ich will den brandneu, ich will damit auch nicht auf der Straße, ich will einfach, dass der in meiner Garage ist. Dass der die Sounds kann, wenn du die Tür aufmachst, dass es diesen Sound macht. Ne? Dass du reingehst, die Zeitleitung an, dass das funktioniert. Dass der Fluxkompensator einfach hinten das macht, was er soll. Ne? Wenn du auf 88 Miles per Hour stellst.
Ja, ich finde vor allen Dingen, das ist mein Lieblingszitat. Da, wo wir hinfahren, gibt es keine Straßen. Ganz am Ende beim Fluxkompensator, dass er dann diesen Müll da noch reinschmeißt.
Sag mal ganz ehrlich, bereitest du dich vor auf die Filme oder weißt du das auch aus dem FF?
Nee, das meiste weiß ich, weil ich, also das ist ja, guck mal, ich bin 72er Jahrgang.
Ja.
Das heißt, als Zurück in die Zukunft rauskam, war ich Hardcore-Teenager mit allen Hormonen, die da durch den Körper fließen. Und das war ein super Film. Ich fand den großartig. Ich fand auch diese ganze Auseinandersetzung nachher bei diesem Highschool-Ball, wie der dann hinten...
Verzauberung unterm Seetanz.
Ja.
Ich war in der Halle. Ich war in L.A. in der Halle, in Hollywood.
Aber das heißt, du bist extra nach Hollywood gefahren und bist all diese Locations abgefahren sozusagen.
Nee, ich habe meinen Trip nach Las Vegas dafür dann genutzt. Ne? Ich war bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas 2013, habe da mitgespielt.
Du bist 240. geworden, ne? Von 6.500, oder?
Krass, dass du das... Ja, nee, ja, von 6.500, genau. Hab dann irgendwie, ich weiß gar nicht,
37.000 habe ich gelesen.
Hab mich reich gefühlt, Steven. Meine Freundin war noch im Hotel.
Logisch.
Ich habe dann gesagt, pass auf, heute Nacht noch. Ich war natürlich traurig, weil du hast den Traum gehabt, der Sieger hatte 8 Millionen, glaube ich, gekriegt. Ne? Du bist so weit gekommen, bist 240. Warst 5 Tage gespielt oder was? Und hast gedacht, oh mein Gott, scheidest aus, hast natürlich ein weinendes Auge, aber so viel Geld, denkst du, wow, ich bin reich. Ne? Hab mir das geben lassen, auszahlen lassen, hab meiner Freundin gesagt, wir waren untergebracht, ich glaube, im Planet Hollywood, hab zu ihr gesagt, sofort Koffer packen, wir fahren heute Nacht noch nach Hollywood. Ich wollte mich einmal so fühlen, weißt du, was ich meine? So heute Nacht Roadtrip, dann runter nach Los Angeles fahren, du bist gerade da. Ich weiß nicht, ob du kannst das wahrscheinlich nachvollziehen. Dann bist du in L.A., du weißt, wie L.A. ist, ne? Läufst Hollywood, läufst da entlang, bist beim Kodak Theater, laufst da rum, bist da. Du weißt genau hier, das ist Leonardo DiCaprio, alle hier. Und ich wollte das einfach, erleben, obwohl ich schon davor in Los Angeles war und dich getroffen habe, 2011 mal kurz.
Ne? Ich weiß. Das Spannende ist, weil wir haben uns jetzt Backstage bei einer anderen Showproduktion in Köln getroffen und da hast du das nochmal gesagt und da konnte ich mich genau dran erinnern, das war an der Highland, also Ecke Hollywood und Highland und zwar von dem Mel's Diner, nicht auf dem Parkplatz, sondern so ein bisschen davor gelagert und das ist ja auch echt Wahnsinn, ne? Also wenn man sich mal überlegt, was du alles auch schon gerissen und gemacht hast, tipptopp.
Ja.
Kommen wir gleich zu. Knossi, eine Frage noch. Also dein Lieblingsfilm Zurück in die Zukunft, gibt es auch eine Lieblingsserie, die du genauso feierst wie den Film?
Ja, ich bin eigentlich immer nie der Serienfan gewesen und ich weiß auch, meine damalige Freundin hat mir da gesagt, du musst unbedingt Game of Thrones schauen. Ich muss dich zu den ersten 2 Folgen zwingen auch. Ne? Du wirst da keinen Bock drauf haben, aber du musst die ersten 2 Folgen gesehen haben und dann bist du dabei. Und dann habe ich mir das echt reingezogen und ich habe echt bei der ersten Folge gedacht, das ist nichts für mich. Ne? Dieses Fantasy, dieses, weißt du, so hier die weißen Wanderer und so, das ist alles nichts für mich. Und dann habe ich mir 2 Folgen reingezogen und dann war ich von diesen ganzen Machtkämpfen und von diesen ganzen Königshäusern so beeindruckt, dass ich dann dran geblieben bin und ich habe diese Serie komplett verschlungen. Ne?
Also und du mochtest, also weil die Serie ist ja wirklich brutal, ne?
Ja.
Und also ich meine, großartige Schauspieler, die jetzt ja auch alle unterschiedlichste Sachen machen. Aber also nach den ersten 2 Folgen warst du komplett hooked oder bist du schon bei der ersten Folge und dachtest so, ey, sowas habe ich noch nicht gesehen? Weil die Geschichte ist ja wirklich absurd.
Da war ich noch nicht so angetan, das weiß ich noch. Und es musste schon die 2. Folge sein. Ich weiß heutzutage gar nicht mehr, was in der 2. Folge genau passiert, aber nach der 2. habe ich gesagt, okay, dann mach jetzt auch noch die 3., dann mach jetzt bitte auch noch die 4. Ne? Und dann ging es so weiter. Bei der ersten nicht, das weiß ich noch. Die erste habe ich gedacht, aber muss ich mir jetzt nicht noch eine 2. reinziehen.
Bist du denn dann auch so gewesen, weil ich meine, das ging ja von 2011 bis 2019, dass du dann auch immer der neuen Staffel hinterhergefiebert hast und gedacht hast, ey, bitte, 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 es geht weiter, hoffentlich.
Ja, ich habe nur deswegen mein Sky-Abonnement noch gehabt, ne? Also ich habe das nur deswegen abgeschlossen. Ich weiß nicht, das ist hier vielleicht Werbung, ist vielleicht unangebracht, aber es lief nun mal, ist nun mal eine HBO-Serie und die läuft nun mal auf Sky. Ich habe nur deswegen ein Abo da abgeschlossen.
Ach, das ist okay. Ja, und da gibt es da eine Lieblingsfigur. Also ich mag ja Peter Dinklage so
mega, natürlich liebe ich. Tyrion Lannister. Na ja, klar, selbstverständlich.
Ja, ich meine, und da ist auch wirklich alles dabei. Ich meine, Jason Momoa als hier der Dothraki oder wie heißt er nochmal, der weißt du noch, diese eine Szene, wo er dem Gegner oder dem anderen Bösewicht natürlich die Zunge rausreißt.
Na klar.
Also ich fand's, also ich weiß noch, ich habe nämlich damals angefangen mit den Büchern. Die habe ich gelesen, also bevor überhaupt eine Serie geplant war. Und ich bin irgendwann durch den Tüdel gekommen mit den ganzen Familien, weil ich echt nicht mehr wusste, wer mit wem was wie wo zu tun hatte. Und vor allen Dingen dieser Opener, er mit seiner Schwester, ne, kann man auch machen, muss man jetzt nicht, aber interessante Geschichte.
Ey, das war. Ich weiß, viele Leute haben sich noch aufgeregt. Ich habe das auch häufig im Stream thematisiert. Ne? Game of Thrones, als die letzte Staffel lang kam, ne? Da hat man sich ja so drauf gefreut. Man wusste, es wird jetzt nicht mehr nach Büchern gehandelt oder es ist auf einmal die Produktionsfirma spricht jetzt mit. Und ich weiß noch, wie die Enttäuschung groß war von den Leuten irgendwie. Natürlich wurden die Handlungen schnell abgetan. Es ist alles irgendwie so schnell. Es kam einem schon so schnell vor, dass das einfach so hingeschmissen wurde, ne? Aber ey, mir hat das gefallen. Ich fand das auch in dem Tempo, wie die letzte Staffel erzählt wurde, trotzdem auch geil. Ich war da nie negativ irgendwie überrascht worden oder so.
Ja, ich meine, das ist ja so die große Kunst und das ist ja auch die große Schwierigkeit. Wenn du so eine Fanbase aufbaust, wie bringst du das für alle befriedigend zu Ende? Das kannst du gar nicht. Ne? Also ich meine, da gab es ja unfassbar viel Hate auch dafür. Also ich finde, das beste Beispiel, darüber habe ich schon häufig in diesem Podcast gesprochen, für ein schlechtes Serienende ist immer noch Lost. Ich weiß nicht, ob du die Serie jemals geguckt hast, da ist die letzte Staffel einfach eine Vollkatastrophe. Ne? Also weil du dich die ganze Zeit darauf freust, dass sie es jetzt endlich mal vernünftig auflösen und dann kommt da so ein Mist bei raus. Das kotzt mich dann immer an. Aber bei Game of Thrones fand ich das schon gut gelungen.
Aber warum Mist? Man muss es doch so hinnehmen, wie es ist. Ne? Die Leute erwarten auch immer zu viel. Ich merke auch, dass die Erwartungshaltung einfach zu groß ist.
Ja, ich glaube, das ist. Aber kennst du das so? Nee, aber kennst du das, wenn du ein Buch liest und irgendwie, das ist, keine Ahnung, 500 Seiten dick und du liest 450 Seiten, wie die ganzen Geschichten miteinander verwoben werden und wie sie so die Storyline aufbauen und dann denkst du, warte mal, ich habe noch 50 Seiten, wie wollen die das denn zu Ende bringen? Also manchmal hat man das Gefühl, also das sagen ja auch die ganzen Filmemacher, dass ein gutes Drehbuch immer entsteht, indem man sich das Ende überlegt und den Anfang, das Fleisch in der Mitte kommt später dazu. Aber ganz häufig entstehen ja auch Filme, in denen sie sagen, ey, es fallen Roboter auf die Erde und bringen alles durcheinander, aber sie haben keine Ahnung, wie sie den Film zu Ende bringen. Und dann entsteht immer so ein Zwischending, das einfach nicht befriedigend ist, weil sie weder Zeit noch Budget haben.
Aber ich fand das Ende von Game of Thrones völlig befriedigend. Und das ist ja auch teilweise auch, sagen wir mal, offen zu Ende erzählt. Also es könnte jetzt auch wieder weitererzählt werden, ne? Wenn man so
will. Es gibt ja auch 3 Spin-Offs, sind ja geplant, ne? Also es soll auf jeden Fall jetzt weitergehen.
Vor Game of Thrones, also die Geschichte vor Game of Thrones, ne? Genau. Da freue ich mich drauf.
Ja, ich bin auch mal gespannt.
Bin ich dabei.
Bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch? Gehst du gerne ins Kino?
Ich liebe Kino. Also ich bin da echt sehr traurig drüber, dass man momentan da nicht hin kann. Ich liebe das, ins Kino zu gehen. Für mich ist das ein Event. Ich bin gerne, ich erlebe gerne Dinge. Für mich ist, die Couch habe ich auch, die habe ich auch so jeden Tag, ne? Weil ich da irgendwie jeden Tag durchs Wohnzimmer laufe. Ich bin gern unterwegs. Ne? Ich mag das, ich liebe das. Ich liebe das auch an der Kasse was zu kaufen. Ich zahle auch gerne die überteuerten Preise. Ist mir dann wurscht. Ne? Ich gucke dann wirklich nicht. Natürlich ist das im Kino ein bisschen teuer, aber ich gucke da nicht drauf, weil das ist aber auch so eine Grundeinstellung von mir, weißt du so? Leute sind oft sehr, sehr, wissen nicht, sagen sich, ich bleib lieber zu Hause, dann spare ich mir etwas. Aber, weißt du, was das Wichtigste ist, Steven? Die Erinnerung an etwas Erlebtes. Für mich finde ich viel wichtiger. Das sind einfach Momente, die man mit jemandem teilt, bei denen man andere Leute auch trifft, bei denen man andere Leute beim Spaß haben zuschaut. Ich finde das, ich liebe das.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde, der Punkt ist ja auch der, das hört man ja auch immer öfter, vor allen Dingen in diesem Lockdown, das ist ja auch, also ich sag mal so, wir wissen alle nicht, was nach dem Tod passiert, aber im Grunde genommen ist das ja das einzige Leben, was wir haben und das sollte man auch genießen. Und ich finde auch, also was ich jetzt immer mehr merke, ich vermisse Kino, weil du es eben auch so schön gesagt hast, weil man das mit anderen Menschen erlebt.
Ja, genau.
Also die lachen an anderen Stellen, die gruseln sich an anderen Stellen und dann schön da mit einer Riesentüte Popcorn zu sitzen und sich einfach so in den Sitz fallen zu lassen, das finde ich total geil.
Ja, auch die Qualität im Kino auch, ne? Das ist ein ganz anderes Sound. Es sei denn, du hast natürlich zu Hause irgendwie, ich weiß nicht, wie das alles heißt, Dolby Surround 20.6 oder was weiß ich. Ne? Das ist natürlich auch schön. Ne? Aber im Kino, das Erlebnis, ich finde es einfach, ich mag den Geruch auch. Die Kinos riechen ja alle gleich, du kennst es doch. Den Geruch von frischem Popcorn und sowas. Finde ich geil.
Das ist international auch spannend. Ne? Also in Amerika pusten sie da zwar immer mit den Air-Conditioning-Systemen rein wie ein Weltmeister. Da hast du zeitweise das Gefühl, es sind 5 Grad unter Null, wenn du dir einen Film anguckst. Yeah. Aber das stimmt mit dem Popcorn. Ich mag das auch total gerne. Ich bin ja zum Beispiel echt extrem radikaler Kinogänger. Das verstehen Leute nicht, die mit mir ins Kino gehen, weil ich will ja pünktlich sein. Ne? Also die Leute sagen ja immer so, ja, aber da kommt doch vorher Werbung. Ich sag so, nee, ey, ich habe das Ticket gekauft. Ich will, bevor es dunkel wird und der Vorhang aufgeht, ich will die Werbung sehen, auch wenn ich die mittlerweile mitsprechen kann.
Ich verbinde das noch mit etwas. Meist gibt es bei uns in den Kinos, gibt es noch, wir haben bei uns im Kino, in das ich gehe, noch so ein geiles Burger-Restaurant. Für mich ist das wirklich, der Kinobesuch fängt bei mir 3 Stunden vorher an. Wir gehen noch essen erst. Ne? Wir bereiten uns vor, wir haben schon eine Vorfreude. Wir haben das Ticket auch schon im Vorfeld online auch gekauft mit Platzauswahl. Ne? Komplett.
Also, ja, logisch.
Ist das normal, ja? Du findest das auch normal?
Okay. Ja, aber wo sitzt du? Sitzt du in der Mitte oder sitzt du, so wie ich mittlerweile, mit so einer Mönchsblase eher am Rand, damit du schneller rausgehen kannst?
Du wirst jetzt komplett lang, aber ich sitze ganz vorne.
Nein.
Doch.
In der ersten Reihe, zweite Reihe.
Ersten Reihe, zweiten Reihe. Ich will, dass sich mein Kopf auch ein bisschen mitbewegt. Ich sitze in der ersten Reihe.
Wie beim Tennis.
Ja, ich liebe das.
Also das heißt, du weißt manchmal nicht, was links passiert oder wenn Mel Gibson in Braveheart von links nach rechts reitet, reitest du sozusagen mit?
Ich will überfordert werden. Richtig. Ohne Scheiß. Ich liebe das.
Geht das überhaupt? Ich habe immer das Gefühl, es überfordert dich nichts.
Nee, es überfordert mich dann auch nicht, aber ich finde, ich habe dann das maximale Erlebnis irgendwie. Keine Ahnung.
Ach, das ist cool. Das ist ja etwas, davor habe ich, die Zeiten, wo einige Filme ausverkauft waren, die gibt es ja nicht mehr so viel, aber früher war das total häufig. Ich weiß, das ist wie so ein lokales kleines Kino in Hamburg hatten, da war ich immer. Und dann, wenn so ein James-Bond-Film gelaufen ist oder als der Otto-Film rauskam, da haben die Leute sogar noch auf dem Gang gesessen. Da gab es keine Platzwahl, aber krass. Da wolltest du, das war ein Erlebnis, wenn dieses Kino so bumsvoll war, dass aus allen Nähten geplatzt war. Das war einfach wie so eine Party.
Kann ein Steven Gätjen eigentlich in Kino gehen, ohne dass er belagert wird?
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist eher die Frage, kann Knossi ins Kino gehen, ohne dass er belagert wird?
Ja, da muss ich, so lange bin ich noch gar nicht so bekannt, ne? Dass vor dem Lockdown war das easy.
Aber jetzt ist es schwierig für dich.
Also ich weiß nicht, wie es jetzt wieder ist, also kann ich ja nicht sagen. Also ich werde immer mal wieder angesprochen, klar, aber ich kann ins Kino, na klar.
Ja, ich auch. Aber weißt du, ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man sich das erhält. Also ich habe einen Job, der, sag ich mal, in der Öffentlichkeit stattfindet und das ist was Tolles und ich freue mich auch drüber, über den Zuspruch und über das Feedback. Aber es wäre ja schlimm, wenn das mein Leben so beeinflussen würde, dass ich das nicht mehr mache. Ich gehe auch mit meinen Jungs immer noch in Kneipen und abends habe ich dann vielleicht auch mal einen kleinen Glimmer und torkel dann über die Straße. Aber das lasse ich mir ja auch nicht nehmen. Ist aber bei dir genauso.
Dass du für mich auch ein Riesenidol immer warst und bist, ne?
Och,
nein, wirklich, das hörst du ja eh immer. Und ich habe ja auch gemerkt, wie nett du zu mir warst, als wir uns da unten im Studio getroffen haben. Das war ja, war ich wirklich überfordert. Weil ich da,
warum?
Ich hätte nicht gedacht, dass mich Steven Gätjen kennt.
Das warum?
Ja, aber du, ich stehe nicht auf und denke, oh, jeder kennt mich, die ganze Welt dreht sich um mich, ne? So bin ich nicht.
Nein, das hat hoffentlich keiner. Also jeder, der mit einem normalen, gesunden Menschenverstand aufgewachsen ist und in dieser Branche arbeitet, man darf sich ja auch selber nicht zu wichtig nehmen. Aber das ist ja das Schöne. Und das finde ich ja auch, um das Kompliment, danke erstmal für das Kompliment an dich zurückzugeben. Ich finde, du hast so eine unfassbare Authentizität und so eine Nahbarkeit und so einen Spaß. Und das liebe ich. Also ich finde das einfach großartig. Das erfreut mich einfach, wenn ich sehe, wie du völlig eskalierst im positiven Sinne, weil du dich über die Sachen so freust. Und das finde ich schön. Also ich finde es toll, wenn jemand mit so einer Leidenschaft auch so einen Erfolg hat. Den hast du dir auch absolut verdient. Und ich meine, das ist ja erst der Beginn deiner Karriere, die da jetzt ja schon echt durch die Decke gerade geht. Und also wie gesagt, das hast du dir
verdient. Meinst du, dass das
ja.
Beginn ist, ja?
Ja, klar. Ich meine, du musst dir mal überlegen, du wächst in einem das klingt jetzt so, als wenn ich so wahnsinnig viel älter bin, aber ein bisschen älter bin ich ja. Aber du wächst ja in einem medialen Zeitalter auf, wo so viel mehr möglich ist als das, was ich früher hatte. Ne? Also ich war beim Radio und dann war ich bei MTV, alles geile Zeiten und auch mit Brainpool und das, was ich jetzt mache, ich bin total dankbar. Aber alleine hier YouTube, die ganzen sozialen Medien, Twitch, was du alles machst, das ist wirklich der absolute, da kommen wir jetzt auch mal zu. Weil das, weil wir kommen mal vom Universum der Filme und Serien zu deinem Universum. Und ich finde es beeindruckend, was du alles machst. Wenn du jetzt bei offiziellen Formularen deinen Beruf eintragen musst, was schreibst du dann dahin?
Entertainer.
Entertainer?
Ja.
Geil.
Ja, wie das du bist ja klar Entertainer, oder?
Ja, aber Entertainer ist, finde ich ja insofern ein Wort, das jemanden beschreibt, der
Unterhalter.
Extrem vielseitig ist. Ja, aber du bist wirklich ein Unterhalter.
Also, ich wüsste keinen anderen Begriff, ne? Und das sage ich dir, das Problem hatte ich nämlich. Und das sage ich, ich habe auch schon mal da gelogen, ne? Ich komme zum wie heißt das, Elternvorbereitungskurs, Schwangerschaftskurs. Ich gehe da mit, ne? Ich setze mich da rein und dann geht's da los. Ne? Die Väter sollen sich bitte alle mal vorstellen. Dann kommt der Erste, arbeitet bei der Bank. Ne? Dann kommt der Nächste irgendwie, führe ein Reisebüro. Und ich denke, oh mein Gott, ich schon schweißlos, was erzähle ich gleich, was sage ich denn gleich? Und dann
hast du denn geschrieben?
Ich habe natürlich völlig überheblich gesagt, ich bin Content Creator im World Wide Web.
Aber wieso ist das Content überheblich?
Creator.
Bist du doch.
Nein, Content Creator. Das hört sich so fremd an. Weißt du, das hört sich fremd an. Natürlich bin ich auch. Aber was, wie willst du? Kannst du ja nicht sagen, ich bin Entertainer um 9:30 morgens, ne, beim Schwangerschaftskurs. Kannst du ja nicht sagen. Da denken ja alle, was war das denn? Der von Müll. Wer ist das denn? Ne?
Aber Entertainer finde ich, aber ich finde, das hat so eine. Weißt du, ich finde das gar nicht arrogant, wenn jemand schreibt Entertainer, sondern ich finde es mutig und irgendwie sympathisch. Also wenn jemand bei Beruf Entertainer schreibt, finde ich total cool.
Weißt du, was mir auch unangenehm ist, was ich nie sage? So ein Wort wie, ich hab ja auch einen Geschäftspartner. Ich sage nie Manager. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, dann denke ich immer, jemand denkt von mir, ich wäre was Besseres oder so. Oder ich fühle mich irgendwie. Ich habe noch nie gesagt, ich habe einen Manager. Das kann ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Ich kann das total verstehen, weil ich habe die Diskussion auch, weil mein Management sagt dann auch immer, der Künstler Steven.
Ja,
dann denke ich immer, der Künstler, was hatte ich mache, also Kunst, also was hat das, was ich mache, mit Kunst zu tun? Nichts. Mhm. Aber der Künstler, das ist auch so hochtrabend, ne? Das ist so das Intellektualisieren dessen, was ich mache da jeden Tag. Und ich mache ja auch eine Menge Quatsch neben einer Menge schönen Sachen. Aber ich kann das verstehen mit Management. Das hat dann immer so, dass so, ja, das ist so diese klassische Hollywood-Floskel.
Ja,
ne? Talk to my people. My people will talk to your people.
Ja, das ist nicht. Weißt du, ich bin ich. Ne? Und ich mache das alles aus Spaß, deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, weil ich irgendwie mit 13 Jahren die erste Folge TV Total gesehen habe. Aber damals war es halt nicht so. Steven, du konntest nicht einfach sagen, jawohl, ich mache jetzt da auch mit. Sowas will ich auch mal machen. Meine Mutter hat immer
gesagt, jetzt machst du's.
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, du glaubst ja nicht, die warten auf dich. Du machst schöne Ausbildung, machst schön Schule, natürlich. Aber ich hatte immer diesen Wunsch und diesen Traum. Und irgendwann, und dann bin ich halt habe ich versucht, Erfahrung zu sammeln durch Fernsehshows. Ne? Habe dann wirklich in solchen Gerichtssendungen gemacht, einfach nur um Erfahrung zu sammeln. Ne? Einfach nur, um irgendwas zu machen.
Richter Alexander Holt.
Klar, ich war dabei. Was glaubst du denn? Zeuge 3, da kommt er rein. Mike Ritter.
Mike Ritter?
War ein Rollenname, glaube ich. Mike Ritter, Roman Richter. So, ach, das waren die Namen.
Wie geil. Aber was, wenn wir über Unterhaltung sprechen, ne? was ist denn für dich gute Unterhaltung?
Ey, ich sag dir, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also es gibt Leute, das müssen die Leute draußen entscheiden. Ne? Für mich persönlich ist gute Unterhaltung ein Besuch im Zirkus. Ganz ehrlich, ich sag dir jetzt gerade, ja, ein Besuch im Zirkus. Das ist für mich gute Unterhaltung.
Weil du da alles bekommst. Jede Emotion wird angepiekst.
Ja.
Das aber ich könnte mich dich auch gut vorstellen als Confrancier in so einem Zirkus, als Zirkusdirektor. Nee, als Zirkusdirektor.
Genau.
Anstatt der Krone kriegst du einen Zylinder und kommst raus und sagst so, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen Abend zu Knossis Zirkus. Und dann kommt der alle raus.
Ist Zirkus nicht was Geiles? Ja. Ist das nicht? Das ist doch super. Das ist, also, keine Ahnung. Man weiß natürlich, was du beim Zirkus kriegst, aber es ist trotzdem, jeder Act, der kommt, ist eine Überraschung. Also Zirkus ist auch meine große Liebe. Und ich hatte letztens das Glück auch, weil der Zirkus meiner Kindheit, der bei uns aus der Region kommt, den gibt es immer noch. Und als ich ein kleiner Junge war, gab es da auch in dieser Zirkusfamilie natürlich Jungs in meinem Alter. Und mit denen bin ich heutzutage befreundet. Ne? Und ich habe das große Glück, dass ich die gut kenne. Und die wohnen tatsächlich auch in tollen Wohnwegen und sowas. Und da bin ich ab und zu. Und ich habe das Glück, da einfach auch letztens mal in so ein Zirkuszelt reinzugehen und mal die Geräte auch auszuprobieren. Da bin ich mit einem Freund rein, Slavik, das ist auch so eine Online-Koryphäe, so eine Social-Media-Koryphäe. Und dann sind wir da mal an die Sachen ran, ans Trapez. Ne? Und ey, das war ultimativ die Erfahrung. Ich habe das geliebt.
Wie, das heißt ran ans Trapez?
Ja, ne, was halt gerade da so da war. Ich sag, häng doch mal auf. Dann haben die uns mal hochgezogen in so einem Reifen. Ne? Mal hochgezogen bis unters Dach. Mach das mal, Steven. Das ist Abenteuer. Du weißt, dieser Geruch von dieser Sägespäne. Und dann habe ich das Mikrofon auch gekriegt und habe so ein bisschen anmoderiert. Ne? Und unsere nächsten beiden Künstler aus der Ukraine. Und so, ey, das war ein Mega-Abend. Ne?
Das glaube ich. Also mein Lieblingszirkus ist ja immer noch Zirkus Roncalli.
Mega.
Den finde ich großartig. Vor allen Dingen, was die jetzt auch geändert haben, und das finde ich ja auch richtig, dass Tiere da im Prinzip kein Teil mehr der Show sind, sondern Akrobatik und vor allen Dingen die Clowns. Und dann auch noch, ich meine, die Steigerung Cirque du Soleil. Hast du ja vielleicht, als du in Las Vegas warst, gibt es ja eine der großartigsten Shows vom Cirque du Soleil.
Ah, na klar. Wie heißt der Chef? Der war auch an meinem Tisch bei der Weltmeisterschaft.
Wie? An deinem Pokertisch?
Ja, wie heißt er denn? Ja klar, der Boss, der Cirque du Soleil, der das...
Wie, und der hat auch gezockt?
Der es gegründet hat, ja, der ist auch begnadeter Pokerspieler und hat das größte Event der Welt ins Leben gerufen. Big One for One Drop heißt das. Damit zu spielen, zahlst du $1 Million. Das ist jedes Jahr in Las Vegas gewesen, bis zum Lockdown halt. Da spielen dann irgendwie die 50, 60 stärksten und reichsten Pokerspieler. Da sind auch viele Unternehmer dabei. Der hat das ins Leben gerufen. Und davon wird auch ein großer Teil dann für Wasser in Afrika gespendet. Ne? Und mit dem saß ich auch schon mal am Pokertisch in Las Vegas bei der Weltmeisterschaft, einem kleineren Event.
Und hast dich nebenher auch mit ihm unterhalten oder musstest du Pokerface bewahren die ganze Zeit?
Weißt du, wen ich am Tisch hatte, apropos Kino und Filme?
Nee.
An meinem Tisch... Ich habe ein Jahr später wieder die Weltmeisterschaft gespielt, da leider nicht so erfolgreich. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, der Regisseur, der saß neben mir, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten, ein sehr netter Typ, vom Film Blow mit Johnny Depp. Aber ich komme auf den Namen nicht.
Der Regisseur von
ja.
Blow?
Ja, kennst du den Film mit Johnny Depp?
Ja, logisch. Also,
schon
logisch
am Recherchieren, schon am Tippen, ne? Ich höre es.
Ted Demi.
Ja, richtig. Der saß mit mir am Tisch. Und du hast doch diese viele Hollywood-Leute. Matt Damon habe ich da
schon. Ja, genau. Ben Affleck. Ja, die genau. Ich habe sogar Leonardo DiCaprio spielt gerne.
Oh, den hätte ich gerne mal getroffen, ne? Leonardo DiCaprio.
Ja, das ist.
Jetzt denkst du natürlich, ich bin komplett bescheuert. Aber ich bin 2013 Wieso? Auch, als ich dieses Geld gewonnen habe und mich reich fühlen wollte in Los Angeles, habe ich auch so eine Star-Tour mal mitgemacht, ne? Zu den Häusern.
Habe ich auch schon.
Na klar. Aber ich musste, bin bei Leonardo DiCaprio raus und bin dort geblieben und habe einfach mal so 2 Stunden vor der Tür geguckt einfach.
Im Ernst?
Ja klar, total geistig. Also heutzutage denkst du, Stalker. Irgendwann kam ein Polizist raus aus dem sein Grundstück. Ja, ich sag mit meiner Freundin einfach nur geguckt, mal die Atmosphäre genießen, welche Luft er atmet. Kennst das doch, Mensch. Leonardo DiCaprio.
Wie, und dann kam der Polizist raus und hat gesagt, entschuldigen Sie, was machen Sie hier?
Ja, er kam gleich raus und hat auf Englisch gesagt, ich werde dir nicht sagen, wer hier wohnt. Sag ich, hier steht's doch, hier drauf, Star Map, hier, zack, Leonardo DiCaprio, hat nur gelacht, haha, hab mich mit dem noch eine halbe Stunde gut unterhalten, hat mir dann auch erzählt, irgendwie, er liebt diesen Job und es ist so toll und alle sind hier so super. Und dann kamen 2 dunkle Autos und ich glaube, Leonardo DiCaprio war da wahrscheinlich drin. Der Polizist hat aufgemacht und dann sind wir da abgerauscht. Ne? Aber es war sehr schön.
Ich musste mal vor 15 oder 16 Jahren, da war auch Stefan Raab hier in L.A. und hat was für TV Total gedreht. Da hatte ich einen Dreh und da musste ich so eine Hollywood-Star-Tour moderieren und mir so Sachen ausdenken. Also weil ich logischerweise keine Ahnung hatte. Aber es gibt hier ganz tolle Touren, ne? Also nicht nur die Home of the Stars, sondern es gibt ja auch diese Hollywood-Death-Tour, ne? Wo alles die Leute umgekippt sind. Ne? Ob das jetzt hier im Chateau Marmont ist, John Belushi oder hier in diesem Viper Room, wie heißt er denn nochmal, der Freund von wie heißt er denn nochmal, von Johnny Depp, wo der eine gestorben ist, der
Heath Ledger.
Ach. Nee, Heath Ledger ist ja nicht gestorben. Hier, der Bruder von
gestorben in diesem Club, weiß ich nicht.
Ja, Joaquin Phoenix, der Bruder davon, River Phoenix, in so einem komischen Cocktail, Drogencocktail, den er sich dazu zusammengemixt hat. Aber ich meine, das ist schon, also L.A. hat schon echt eine Menge noch von dieser Aura, was du auch vorhin beschrieben hast, das finde ich auch wirklich, also, aber kommen wir nochmal zurück zu der Ausgangsfrage mit der Unterhaltung. Also für dich ist gute Unterhaltung im Prinzip alles, das liegt immer im Auge des Betrachters, aber vor allen Dingen muss er authentisch sein, oder?
Ja, ich verstehe nur immer, was ich immer schade finde, ist, dass Leute sich über Unterhaltung, also detaillierte Unterhaltung, dann immer aufregen. Es ist ja keiner gezwungen, irgendetwas zu konsumieren. Jeder kann sich heutzutage bei dieser Riesenauswahl aussuchen, was er konsumieren möchte, ne? Also liegt das immer im Auge des Betrachters, glaube ich. Es gibt Content, es gibt bestimmt Leute, die sagen, das, was Knossi macht, finde ich mega geil. Aber es gibt genauso viele Leute auch, die sagen, na, das kann ich mir aber nicht angucken. Den Jungen will ich aber nicht sehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist ja, also ich finde, du hast es gerade treffend gesagt, das liegt immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Und jeder hat ja, also ich finde es immer so geil, wenn jemand dann irgendwie zu mir sagt, ey, ich finde dich so scheiße, ich finde deine Sendung so ätzend.
Nein, dann das immer sagt so, doch keiner, oder?
Oh doch, das gibt's auch.
Aber welche Sendung? Welche Sendung zum Beispiel?
Nein, also wenn ich, keine Ahnung, es gibt ja, also bei Joko und Klaas, wenn ich dann die Hater kriege, weil ich irgendwie Joko und Klaas zu hart rangenommen habe mit dem Regelwerk.
Aber das, so, also, wirklich, aber wo kriegst du das dann über Social Media?
Ja, genau. Aber ich meine, guck mal, ich mache das auch schon so lange, dass nicht alles super ist, was ich gemacht habe, steht ja völlig außer Frage. Also deswegen muss man damit auch rechnen. Aber ich sehe es genauso wie du und das muss sich ja keiner angucken. Es gibt ja ein riesengroßes Angebot an Dingen, die da draußen rumschwirren. Deswegen finde ich auch wichtig, dass man da sich seine Sachen rauspickt. Aber ich finde, wie gesagt, was ich so schade finde, vor allen Dingen in Deutschland, ist, dass die Unterhaltung immer so stiefmütterlich belächelt wird. Weißt du, in diesem, wir sind ein das Land der Dichter und Denker und das muss alles immer hochtrabend, intelligent und smart sein. Und ich finde, Unterhaltung ist doch gerade das, was uns auch ein bisschen, wie wir jetzt auch über Filme und Serien sprechen, aus dem Alltag rausholt, wo man einfach genießen kann und sich freut.
Aber du darfst auch nicht vergessen, die Masse der Leute entscheidet auch, in welche Richtung sich die Unterhaltung entwickelt. Warum sind diese ganzen, ich nenne es jetzt mal, wie soll ich das nennen, die Bumsinseln, warum sind die so erfolgreich?
Welche die Bumsinseln? Meinst du die Promis unter Palmen und so?
Ja, du weißt, was ich meine. Ja, yeah. Love Island und dieses Ganze. Das sind die erfolgreichsten, das sind die Monster-Reality-Formate, die Leute lieben, ne? Weißt du, ich meine, also.
Ja, ich glaube, das ist wieder Autounfall, ne?
Wie meinst du das?
Also, ja, ich glaube, das ist wieder Autounfall, wo alle dann langsamer werden und trotzdem hingucken, obwohl du weißt, es ist völliger Quatsch. Also, ich meine, es ist ja, also, was ich so absurd finde, ist, ich weiß gar nicht, ob viele von denen, die als TeilnehmerInnen in diesen Sendungen auftauchen, realisieren, was sie da eigentlich machen. Also weil, also was die da zeitweise von sich geben, ich glaube, dass der Blick auf diese, also man muss ja ganz ehrlich sagen, die Leute, die zu Love Island gehen, sind danach Influencer, weil die irgendwie 400.000 Follower haben auf ihren Social Media Kanälen. Das ist ja bares Geld. Ja. Ne? Also das ist ja eine Währung, mit der sie danach hausieren können. Und ich finde es so spannend, wie geplant viele Leute jetzt auch in diese Sendung reingehen. Ne? Beim ersten Big Brother, beim ersten Hilfe, ich bin ein Star, hol mich hier raus, beim ersten Love Island, da waren die alle noch unbedarft. Und jetzt wissen sie, entweder bist du provokant oder du bist der emotionale Liebe. Ich habe das Gefühl, da ist auch so viel Berechnung mittlerweile da, oder?
Ich muss ja aber auch, ja, ist auch. Ich muss ja dazu sagen, mich hat aber die erste Staffel von Big Brother auch sehr gecatcht, als ich gesehen habe, dass ein Zlatko Tripkowski einfach auf einem Mercedes da auszieht, sich auf einem Mercedes stellt und von tausenden Menschen bejubelt wird. Da habe ich gewusst, ich wusste das. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Wann war es? Im Jahr 2000. Da wusste ich, dass jetzt ein neues Zeitalter in der Unterhaltungsindustrie beginnt. Ich wusste das. Ich war vielleicht noch gar nicht reif genug, um das zu tun, aber ich wusste, es wird sich alles ändern jetzt im Fernsehen. Und hat sich auch. Alles hat sich in diese, wir wollen ja, echte total. Menschen sehen, bewegt. Leider ist es halt jetzt so mittlerweile, ich sag mal in Anführungszeichen, so verkommen, dass diese echten Menschen jetzt halt leider sich selbst in Rollen stecken. Weißt du, wie ich meine? Dass das leider gar nicht mehr so real ist, wie es eigentlich scheint, wie es sein soll.
Genau.
Weil alle wissen, sie müssen jetzt hier abliefern. Ne?
Ja, also
das
ich finde,
noch nicht so.
Ja, ich finde, du hast es gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Das nennt sich ja Reality-TV, ist es aber insofern gar nicht mehr, weil es ganz viel inszeniert ist. Ich glaube, das größte Problem ist daran aber auch an dieser Branche, und das gilt ja auch für den Film, ne? Wenn du dir die ganzen Jungstars angucken, es gibt ja danach kein Geleit mehr. Das ist ja auch die große Kritik, wie die ja auch ständig auftaucht bei Germany ist Next Topmodel. Ich meine, da gibt es 17, 18, 19-jährige Mädchen oder noch jünger, die, keine Ahnung, wirklich aus der Schule rauskommen und dann auf einmal in einem Riesenhaus mit Swimmingpool in Hollywood leben und dann durch die Welt jetten und danach werden die wieder mit einem Schnipp fallen gelassen, ohne dass da irgendjemand denen auch mal sagt, ey, danach gehst du in dein altes Leben wieder zurück. Und das finde ich manchmal sehr prekär und auch gefährlich, dass man die dann mit ihren eigenen Problemen da alleine lässt, ohne dass man das dann weiter begleitet.
Aber ich sag dir, an alle upcoming Reality-Showstars, die das jetzt hören, eins ist der große Vorteil heutzutage, wenn du das machst, die Zeit heilt alle Wunden und wir leben, glaube ich, in einer sehr schnelllebigen Zeit. Das heißt, in 3-4 Monaten, wenn du meinst, einen Fehler gemacht zu haben mit so einer Show, hat es wieder jeder vergessen, weil es sind schon wieder 12 neue Shows gelaufen.
Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Also. Wann kam denn für dich sozusagen, was war die Initialzündung für dich, deiner Mutter zu widersprechen und nicht eine Ausbildung, also sag ich mal, den Job, eine Ausbildung fortzuführen und in die Unterhaltungsbranche zu wechseln?
Ich habe meiner Mutter nicht widersprochen. Ich habe das alles brav, ordentlich gemacht, meinen Schulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann in einem großen Inkasso-Unternehmen und bin dann und habe halt meinen ganzen Urlaub schon, also Urlaub genutzt und Ferien und Freizeit immer, um mich irgendwie mit Produktionsfirmen zu connecten, um zu Castings zu gehen. Und es war halt einfach, ich hatte so einen Willen, da einfach mit dabei zu sein und sowas mitzumachen. Leidenschaft hat mich angetrieben. Bei mir war es nie irgendwie, oh, ich möchte berühmt sein. Ich habe natürlich auch Aussagen getroffen wie diese, weil ich wusste, die wirken provokant. Ne? Es gibt einen Artikel von mir, der ist 10, 11 Jahre alt, da steht, ich will Stefan Raab beerben. Ne? Den gibt es. So, da habe ich einfach dem örtlichen Magazin karlsruhenews.de oder so, die haben eine Überschrift gemacht. Da schreibt bitte, ich will Stefan Raab beerben und habe dann so ein Interview gegeben und war noch, ich musste ein Interview geben, ich musste jetzt irgendwo anfangen. Ne? War schon in der einen oder anderen Show und dachte, geil, jetzt habe ich den.
Aber das ist ja Wahnsinn, dass du da so klar schon warst, ne, in der Art und Weise, wie du
angegangen bist. Ich habe auch nie dran gezweifelt. Irgendwie, das ist auch ganz cool.
Aber gab es denn einen Punkt, wo dieser Wunsch oder diese Leidenschaft entstanden ist? Also gab es diesen Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt Thomas Gottschalk gesehen oder ich habe jetzt Stefan Raab gesehen und das möchte ich machen? Also kannst du dich daran erinnern oder hat das immer in dir geschlummert irgendwie?
Ja, das war der Punkt. Es lief die erste. Ich kannte Vivasion schon von Stefan. Das habe ich schon geguckt. Aber es war tatsächlich dann die erste Folge TV Total. Die erste, zweite Folge und wie wir in der Schulklasse darüber gesprochen haben, dass das für uns was ganz Neues war. Ne? Das ist zu vergleichen, glaube ich, mit dem TV, das ist zu vergleichen mit dem Twitch-Livestream-Hype, den einige Menschen erleben. Ne? Also das ist, es gab keine Social-Media-Plattformen, das Internet, das war alles noch nicht so da. Ne? Das ist das, was andere Plattformen heute erleben. Ich weiß gar nicht, ob im Fernsehen sowas jemals nochmal möglich ist. Das ist wahrscheinlich in den heutigen Schulen ist das ähnlich mit YouTubern. Oder die reden dann Montagmorgens oder Dienstagmorgens in der Schule über die YouTuber, was gestern für ein Video rausgekommen ist. So war das damals mit TV Total. Dieser ganz neuen Sendung, die es irgendwie im Fernsehen noch nicht gegeben hat, wie die Aufmachung, wie das da gemacht wurde, wie witzig das war, dass sich das jemand traut, sich über andere im Fernsehen so ein bisschen lustig zu machen. Und dass das aber immer noch niveauvoll war und nie irgendwie zu lächerlich, so zu niveaulos. Das war bei uns in der Schule war das. Und da dachte ich immer, und das war für mich immer ein Traum. Und ich bin dann irgendwann auch mit 16 dann in dieses Studio gefahren, in dem heute mein Studio ist. Das musst du dir mal vorstellen. Bin ich hingefahren, hab Tickets gekauft, Wochenendticket. Zwei Freunde genommen, lass uns da hinfahren. Kein Geld gehabt, haben dann irgendwie, das Ticket war durchgebucht. Wir waren 2 Tage komplett unterwegs, aber ohne irgendwo schlafen zu können. Ne? Nur um einfach mal da zu sein in diesem Studio und zu sehen. Und ich habe das halt immer aus der Perspektive betrachtet. Wie macht er das? Wie ist das aufgemacht? Wie arbeiten die da? Ne? Ich war da immer schon irgendwie so ein bisschen anders. Ne?
Aber wie war das denn für dich, als dann Stefan dich angerufen hat und gesagt hat, hör mal zu, Knossi, ich möchte gerne, dass du frisch geröstet machst.
Das war natürlich total surreal. Ne? Also das war das.
Also ich erinnere mich auch noch an den Anruf von Stefan, als er mich gefragt hat, ob ich Schlag den Rat machen möchte.
Und hast dich gefreut.
Also das war, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe den ja interviewt zum damaligen ESC in Düsseldorf, ihn und Lena.
Ja.
Und dann saß ich am nächsten Tag, das ist auch eine absurde Geschichte, dann war ich ja im Publikum beim ESC und dann haben sie im Finale ja Lametta runtergeschossen, ne?
Na klar.
Also so verteilt. Und eine von diesen Lametta-Kugeln, das muss man sich vorstellen, das sind halt schneeballgroße Kugeln, ist nicht aufgegangen und ist mir voll aufs Auge geknallt, aus so 10 Metern Höhe.
Oh
nein. Und ich konnte nichts mehr sehen und das war irgendwie total scheiße. Dann waren wir noch im Krankenhaus bei so einem Augenarzt, der sich das dann angeguckt hat, weil die dachten, meine Netzhaut ist gerissen. Und dann hatte ich so einen Verband und pipapo. Und dann am nächsten Morgen habe ich dann Stefan getroffen und dann fragte er noch so, ja, ist alles okay, ist ja doof. Und ich so, ja, ist alles okay. Aber ich hatte ja nie Berührungspunkte. Und dann war ich Wahnsinn. Ein paar Tage später bei ProSieben und saß am Bahnhof in Unterföhring. Und mein Telefon klingelt mit unbekannter Nummer. Das kann, ist immer entweder meine Mutter, ja, ist eigentlich nur meine Mutter, die mit unbekannter Nummer anruft. Und dann war das auf einmal so, Steven, hier ist Stefan. Ich so, Stefan? Stefan Raab. Und ich dachte so, wieso ruft er mich denn jetzt an? Und dann meinte er irgendwie so, ja, sag mal, kannst du dir vorstellen, Schlag den Raab zu moderieren? Und ich so, what? Willst du mich verarschen? War das so
eine Riesennummer für dich, ne?
Ey, das war die größte, das ist immer noch die größte Nummer überhaupt. Und dann dachte ich, willst du mich verarschen? Und meinte so, nee, wenn du Bock hast. Und dann meinte ich so, wann denn? Ja, in 2 Wochen. Ich so, what? Und dann habe ich echt nur zu Hause angerufen und habe gesagt, ey, du wirst nicht glauben. Dann habe ich meine Managerin angerufen und habe gesagt, hör zu, ich mache jetzt mein Telefon aus. Du klärst das alles, weil die direkt eine Pressemitteilung rausgeben wollten. Und ich mache mein Telefon aus und steige in den Flieger. Und dann bin ich irgendwie 3 Stunden später aus dem Flieger rausgekommen, habe mein Telefon angemacht. Und das ist explodiert vor Nachrichten. Und ich hatte so ein Dauergrinsen im Gesicht. Das habe ich immer noch, wenn ich an diese Situation denke. Aber war das bei dir auch so?
Ja, natürlich.
Also, aber der hat dich angerufen. Und was hat er denn gesagt?
Also bei mir war das ein bisschen eine andere Geschichte. Und zwar bin ich, und da bin ich auch heute sehr, sehr, sehr dankbar. Ich bin durch eine aus der Redaktion, glaube ich, wurde ich Stefan immer wieder präsentiert für diese täglich frisch geröstet Sachen. Und die täglich frisch geröstet Sendung, das Konzept war ja eigentlich ein ganz anderes. Das lief ja letztes Jahr auf TV Now. Und da hat jedes Mal ein anderer moderiert. Ne?
Genau.
Jedes Mal durfte. Und ich war der Einzige irgendwie, der aus dem Internet mal durfte, weil das gute Mädel Shiva aus der Redaktion, weil deren Bruder immer geplagt hat und gesagt hat, dieser Knossi im Internet, der kann das, bitte
echt?
Lass das, bitte lass den einmal. Und tatsächlich hat man mich dann einmal gelassen und dann war man anscheinend so begeistert. Also ich habe dann schon den Kontakt quasi zu Stefan gehabt, ne, vor Ort und alles. Und dann war man anscheinend so begeistert, dass man gesagt hat, dann hat Stefan mich gefragt, ob ich das nicht dieses Jahr die letzten 32, beziehungsweise die nächsten 32 Folgen weitermachen will. Ne? Und dann habe ich natürlich gesagt, er hat gemeint, ich kann das gut, ich habe das alles, ich habe Timing, ich habe eine unglaubliche Leidenschaft. Und dann habe ich das gemacht.
Du hast auch wirklich ein perfektes Timing, muss man sagen. Also in den Einspielfilmen. Weiß ich nicht. Nein, du hast ein super, nee, ja, aber du hast ein super Timing. Also du hast ein Wahnsinnstempo und eine wahnsinnige Begeisterung. Wenn man jetzt deine YouTube-Filmchen anschaut, dann habe ich manchmal Angst, dass du platzt, wenn du dich so freust und schreist. Ja. Aber ich finde, du kannst das super, indem du auch die Pointen stehen lässt für kurze Zeit und dann machst du schnippdiwupp weiter. Das hast du im Gefühl, das kannst du.
Aber vielleicht ist das auch die Ausbildung, die ich mir selber irgendwie gegeben habe im letzten Jahrzehnt durch alles, was ich gemacht habe. Ne? Du angefangen von so einer Gerichtssendung bis hin zu irgendwie Teilnehmern in irgendeiner Gameshow bis zum eigenen Stream, ne, zum täglichen. Ich habe das mir täglich einfach selbst angeeignet, glaube ich. Ne?
Aber erklär mir mal ein bisschen die Streaming-Welt. Weil du hast ja gesagt, du warst vorhin im Stream, du gehst nach unserer Podcast-Aufnahme wieder zurück ins Stream. Das heißt, du bist jeden Tag live drauf.
Nee, ich bin nicht jeden Tag live drauf. Also das wird mein Körper nicht mitmachen, momentan nicht. Aber ich hatte auch so Phasen, da war ich täglich live drauf, ne, kontinuierlich den Stream am Start gehabt. Das geht jetzt natürlich nicht, ich bin viel am Reisen, obwohl ich hier in Köln mir auch noch ein Setup aufgebaut habe. Aber ich habe so viel zu tun, wenn ich den ganzen Tag bei irgendwelchen Drehs bin. Heute war es auch wieder so. Heute Morgen gedreht, dann Zahnarzt, neue Brücke schnell rein, danach schnell Stream, jetzt mit dir, dann nochmal Stream. Das kann ich aber wirklich teilweise, da merke ich dann das erste Mal, dass ich auf 34 bin. Ne? Das Pensum hätte ich vorletztes Jahr auf jeden Fall hingelegt, aber teilweise brauche ich jetzt mal einen Tag Ruhe. Ich habe auch eh immer wenig Schlaf, ich schlafe 3-4 Stunden. Und jetzt
ist warum?
Ich kann nicht schlafen. Du musst dir vorstellen, das ist ja nicht einfach nur streamen. So, das ist ja mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Wenn ich so einen Stream am Laufen habe, dann bin ich 6-7 Stunden voll in dieser Welt drin. Ich bin drin, die Chatbox ist da, es klingelt, wir schauen ein Video an, ich bin in irgendeinem Spiel. Komm danach erstmal runter, es ist dann 1-2 Uhr und ich weiß morgen schon wieder, dass ich um 7 aufstehen muss, weil wir morgen wieder Sendung haben. Dann weiß, um da runterzukommen, brauchst du noch mal mindestens halb so viel Zeit, wie der Stream gedauert hat.
Ja, aber das kenne ich auch nach langen Shows. Nach Schlag den Raab war das auch immer so, in die Sendung um 2:30 aufgehört hat, habe ich auch nicht schlafen können. Da bist du noch so unter Dampf und unter Strom. Aber das heißt, wenn du streamst, gibt es für dich sozusagen keine zeitliche Begrenzung, sondern du feuerst einfach, solange du kannst.
Ich habe gerade eben jetzt 3 Stunden, 3,5 gestreamt, glaube ich, vom Gefühl her. Dann kam der Podcast mit dir. Ich feuer durch. Ich meine, mir gibt es auch mal einen 10-Stunden-Stream, klar.
Aber wie bereitest du dich denn auf so einen Stream vor? Also weil inhaltlich lässt du das einfach alles wie eine Wundertüte auf dich zukommen? Ja, oder bist okay?
Meist ja, heute ja. Ich habe heute den Stream angemacht, wusste überhaupt nicht, was passiert. Und irgendeiner hat dringend schon, geht immer auf Terrasse und habe den ganzen Stream quasi auf die Terrasse schnell verbaut und war dann, habe dann hier
Party gemacht.
Genau, Köln unterhalten.
Wahnsinn.
Ja, aber das passiert manchmal einfach so. Manchmal habe ich auch eine Verabredung. Wir spielen jetzt gerade viel Mario Kart mit Loris Karius und Max Kruse. Und dann verabreden wir uns auch. Komm, lass uns heute um 19 Uhr treffen, dann spielen wir. Ne? Dann spielen wir ein Turnier aus und solche Sachen. Also es gibt verschiedene. Dann habe ich Samstagabend, weiß ich natürlich, da läuft meine Talentshow. Ne? Show Your Talent. Das ja, ist auch aus einer verrückten Idee entstanden, vor 3 Jahren oder was. Weil ich im Stream habe gepokert. Und irgendwie ist mir während dem Pokern fand ich das so ein bisschen langweilig, ne? So ein bisschen Karten gucken, okay, mit dem Chat reden. Dann habe ich den Leuten gesagt, macht mal bitte, wenn ihr kleine Streamer seid, macht zu Hause alle mal euren Stream an. Ich komme jetzt vorbei. Wir gucken uns das an, was ihr da macht. Ne? Bin dann da reingegangen und habe mit den Leuten, habe mir die Streams angeschaut, habe mit denen kommuniziert und gesagt, zeig uns mal, wenn du was kannst. Und so ist die Talentshow entstanden. Mittlerweile Riesenpartner dabei. Es gibt Plattendeals, ne? Für den Sieger. Ich habe jede Woche einen anderen prominenten Gast in der Jury. Es wird crazy mit einem Live-Finale in Berlin, bei dem jemand eine Karriere quasi hingelegt bekommt. Ne?
Ja, aber das ist ja toll, dass du den Leuten das ermöglichst, was ja dir und auch mir jemand anderes ermöglicht hat. Ne? Also ich glaube, da gibt es so viel.
Wenn ich das gehabt hätte, weißt du, wie die Leute sich freuen, wie dankbar die sind. Das macht doch auch Riesenspaß. Und ich merke, ich sehe einfach die Freude von den Leuten. Ich merke das auch, wenn mich jemand auf der Straße trifft, der mich anlächelt. Ich freue mich da einfach, ne? Das ist
ja, das ist ja auch großartig. Schön. Aber guck mal, aber überleg mal, das ist ja, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, was ich ja vorhin auch gesagt habe. Du hast eine Idee, du setzt sie selber um und kannst dann auch direkt, sag ich mal, den Erfolg verbuchen oder den dann sozusagen weiter auswalzen, ne? Indem du dann einfach sagst, okay, es funktioniert, ich mache das weiter oder es funktioniert nicht, dann denke ich mir was Neues aus. Also das ist ja genau der richtige Schritt. Das ist ja auch das Coole an der medialen Welt heutzutage. Aber hast du diese Idee mit der Plastikkrone, war das dann für dich auch irgendwann mal so, du brauchst ein Markenzeichen? Wie ist das denn entstanden?
Also das war auch im Zusammenhang mit Game of Thrones. Es muss ich fand das alles, ja, es lief gerade eine Staffel. Ich weiß gar nicht, welche das war. Aber ich fand das einfach geil. Ich fand, Lannister bezahlt immer seine Schulden und alles. Und mich hat dieses Königsthema so angefixt irgendwie. Und ich war eh einer, der gerne in seinem Stream mit verrückten Dingen arbeitet. Ne? Ich habe unter meinem Tisch so eine Kiste mit so lustigen Artikeln, ne? Mit hier einer Perücke, mit da einer Maske. Ich finde das, ich weiß nicht, das hat sich so etabliert mittlerweile. Mache ich auch in meinen Streams Package Openings. Leute schicken mir Pakete und da packen die auch häufig solche lustigen Sachen rein, die ich dann in meinem Stream benutze. Zum Beispiel hier liegt gerade bei mir, warte mal, so eine Fernbedienung, so eine lustige mit lustigen Sätzen.
Oh, ich liebe dich.
Siehst du, so, da drückst du hier drauf, passiert irgendwas, weil? Und das sind die Sätze, habe ich einfach geil gefunden. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal einen Stream und baue den mal um. Einfach nur, weil das war die große Fanliebe zu Game of Thrones. Ne? Hab dann epische Musik rausgesucht, die ich bei meinem Opening im Stream laufen lasse. Hab mir einen schönen, arbeite mit Greenscreen und hab dann ein geiles Hintergrundbild gesucht mit so einem brennenden Kamin in einem Schloss. Ne? Hab mir so eine Robe bestellt, so eine mittelalterliche, und hab mir verschiedene Kronen bestellt. Alle Karnevalsartikel-Kronen, die es gibt. Ne? Weiß ich noch genau, wie ich mir die alle da hingelegt habe und die alle probiert habe in dem Stream. Ne? Und irgendwie bin ich bei der einen Krone dann hängen geblieben und auf einmal hat da der Chat, ja, du bist der König, du bist unser König. Und ich habe das dann auch so ein bisschen zelebriert und die Leute haben das angenommen.
Ja, wie jetzt zum Beispiel auch in dem Werbespot für Kaufland, ne? Mit Eiger. Das ist ja auch, ne? Also mit deiner Rube.
Du musst dir mal vorstellen, wie crazy das entstanden ist. Also ich habe ein Spiel gespielt, habe da Geld gewonnen. In dem Spiel hat man Algen gebraucht. Muss aber sagen, dass ich mich mittlerweile, dass ich kein Glücksspiel mehr on stream, dass ich das nicht mehr mache. Ne? Und habe dann gewonnen, bin dann nach Mallorca geflogen in Urlaub, weiß ich noch, mit den Schwiegereltern damals. Und die Leute haben auf der Straße, Alge, 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 Knossi, Alge, Alge. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist auch schon immer ein Traum von mir. Eigentlich erfülle ich mir nur Lebensträume, ne? Mit dem, was ich alles tue. Habe gedacht, das ist auch immer ein Traum von mir. Jetzt machst du mal einen lustigen Track für die Community, der soll Alge heißen. Ne? Weil das so zelebriert wurde, dieses Alge-Ding. Egal in welchen Livestream ich in Deutschland gegangen bin. Ob das ein Livestream war auf irgendeiner großen Online-Plattform, Zeitung. Ob das ein Livestream war bei YouTube, der nichts mit mir zu tun hatte. Haben die Leute Alge in den Chat geschrieben. Das ging durchs ganze Internet. Dass eine Pflanze noch mal so berühmt wird durch mich, das hätte ich mir nicht ausmalen können. Und dann habe ich habe ich mich ins Studio gesetzt und habe einen Track aufgenommen. Und den habe ich Alge genannt natürlich. Ne? Das war einfach nur ein Party-Track. Auf lustig, damit die Leute sich ein bisschen schlapplachen darüber. Ne? Weil ich das einfach auch so witzig fand, wie das Internet funktioniert, habe ich einen Track gemacht. Ich wollte schon immer mal so eine Musik machen. Ich war ja auch, mich auch als Jugendlicher, ich weiß nicht, ich habe da auch kein Problem mit, das zuzugeben. Als 10-, 11-Jähriger vor den Spiegel gestellt und habe dann irgendwie, weiß ich nicht, was gesungen. Und einen
auf das habe ich auch gemacht.
Ja.
Und hab das völlig legitim.
Und fand das, ja, und ich fand das einfach toll, ne? So eine Gesangskarriere, der sechste Backstreet Boy sein oder sowas, ne? Das, ich hätte das geil gefunden. Und dann habe ich diesen Track aufgenommen. Dann hat der funktioniert. Wir haben ein Video dazu gedreht. Die Leute sind durchgedreht. In diesem Video trinke ich in der Opening-Szene. Das war eine Idee von dem, der Regie geführt hat. Ein Freund von mir, ne? Also auch keine große Produktionsfirma. Das war eine Idee von dem, dass ich dann grünes Getränk stehen habe in der Kneipe. Ich trinke einen Schluck, kriege grüne Augen, der Track beginnt. Okay, haben wir das gemacht. Dann kommt das Video raus und die Leute wollen alle dieses Getränk haben. Und dann habe ich im Chat live im Stream, sagen die, mach bitte das Getränk. Dann habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich euch das Getränk. Dann habe ich das Getränk gemacht. Dann war das gleich ausverkauft. 10.000 Flaschen. Sag, das gibt's doch nicht. Ne? Und jetzt irgendwann habe ich es dann auch zu Kaufland geschafft. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Cool.
Aber weißt du, was ich so beeindruckend finde, auch von den Geschichten, die du erzählst, hast du vor irgendwas Angst?
Eigentlich nur was, ich habe nur Angst, was so familiäre Sachen betrifft. Ne? Also.
Aber ansonsten bist du da, also weil ich finde es so toll, dass du genau das lebst, was ja auch viele Leute sagen, aber nicht tun. Ne? Du machst einfach. Ne? Also wie du gesagt hast, dann nimmst du einen Track auf und dann wird es ein Song und dann sagt jemand, mach ein Getränk draus und dann machst du ein Getränk draus. Ich finde es bewundernswert. Also ich wünsche mir diese Kaltschnäuzigkeit, die hätte ich gerne.
Ich mache einfach die Sachen so, wie ich halt Spaß habe. Ich denke da auch dann wahrscheinlich, andere würden das wahrscheinlich immer ihrer Karriere zugute entscheiden, was sie machen und was nicht. Ich mache einfach die Dinge, die mir Spaß machen, auf die ich Lust habe. Ne?
Muss man auch.
Ist egal, ob ich dann da irgendwie, weiß ich nicht, mal mit was nicht erfolgreich bin oder so. Das ist mir dann egal.
Aber du, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Also entweder versuchst du es oder du lässt es. Und ich finde das ja genau richtig.
Was ich jetzt zum Beispiel mit der Sendung habe, was das für ein Geschrei war, ne? Das war, dass jemand wie ich, weißt, dessen großer Traum immer war, eine Fernsehshow zu machen, das in einer Zeit macht, in der natürlich das Fernsehen auch viele Marktanteile ans Internet, an andere Plattformen verloren hat. Da haben viele Leute zu mir gesagt, wie kannst du das machen? Aber wie könnte ich das
machen? Inwiefern kannst du das machen?
Ja, weil du gesagt hast, du brauchst das doch gar nicht. Ne? Du musst das nicht machen. Ich muss gar nichts machen. Natürlich muss ich das nicht machen. Aber das ist der größte Traum, den ich je hatte. Eine Late-Night-Show zu moderieren, war mein größter medialer Traum, den ich jemals hatte, zusammen mit meinem großen Idol. Wegen dem ich das überhaupt alles gestartet bin, ne? Ja. Hätte ich jemals Nein sagen können. Völlig egal, ob das dem einen oder anderen im Internet nicht gefällt oder nicht. Ich muss das für mich entscheiden. Und jemand, der das liebt, was ich tue oder mich mag, aus menschlicher Sicht gesehen, der wird das akzeptieren. So habe ich das auch entschieden. Ist doch ganz klar, dass man da niemals Nein zu sagen kann.
Nein, also es wäre auch völliger Quatsch gewesen. Also Nummer eins, hat Stefan ein unfassbares Gespür für Talent, ne? Ja. Und Nummer zwei ist da einfach immer noch das Nonplusultra, was Fernsehideen angeht. Ne? Und ich finde, das ist einfach eine Chance, die darf man nicht an sich vorbeiziehen lassen. Allein der Lerneffekt, wenn du den an deiner Seite hast, was das Moderieren angeht und das Fernsehverstehen, das ist mit nichts aufzuwiegen. Also egal, wie du da rausgehst, du hast was fürs Leben gelernt.
Steven, ne? Das ist eine unglaubliche Ausbildung. Bezahlt. Ja. Von RTL, weißt du, was ich meine, was ich da für eine Ausbildung genieße? Du musst dir das mal vor, wie ich die erste Sendung moderiere ich live nach einem der quotenstärksten Shows im deutschen Fernsehen und zwar nach dem Dschungelcamp. Ich live, Knossi, der aus dem Internet, moderiert die live. Ich komme für den RTL-Zuschauer aus dem Nichts. Weißt du, so die meisten RTL-Zuschauer werden mich gar nicht kennen, vielleicht deren Kinder. So, die werden alle erstmal, und ich sitze da live und moderiere die. Mein Gast ist Jan Hofer. Weißt du, was das für mich, was das innerlich mit mir gemacht hat, das war unfassbar. Dieses Gefühl war unglaublich.
Aber du hast ja nicht nur Stefan Raab als Fan, sondern auch ganz viele andere prominente Fanboys, ne? Also Sido, Manni Mark, ja. Du hast eben Max Kruse gesagt.
Ja, das sind meine Freunde, ne? Klar.
Also das sind mittlerweile alles deine Freunde, ne?
Ja, das sind alles meine Freunde. Aber wenn man so
und wie hast du die kennengelernt? Hast du die übers Gaming kennengelernt oder war das vorher schon so?
Eine ganz verrückte Geschichte. Sido zum Beispiel, kann ich dir erzählen. Wir haben es letztens davon gehabt. Wir haben es letztens, ich wusste es nämlich selber nicht mehr. Dann sage ich, Paul, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und es war durch einen Livestream vor zweieinhalb Jahren. Ich bin einfach, das war, ich mache gern IRL-Livestreams, das lieben die Leute bei mir, wenn ich einfach unterwegs bin mit dem Handy, ne? Und das finden die Leute irgendwie, das geht leider heutzutage durch die aktuelle Corona-Pandemie sehr schlecht, aber wenn das vorbei ist, mache ich das auch sehr, sehr häufig wieder. Auf jeden Fall habe ich gewusst, dass ein Kool Savas-Konzert ist. Kool Savas, weiß nicht, ob du den Rapper kennst?
Ja, klar.
Ja, in Karlsruhe war ein Kool Savas-Konzert. Da habe ich einfach mal frech Kool Savas gefragt, der mich aber auch schon mal über Instagram kontaktiert hat, ob ich da nicht hinkommen kann mit Livestream. Und er hat gemeint, na klar, komm Backstage rein. Und dann bin ich da hingegangen und bin da einfach rein. Die Leute sind da live dabei. Ich treffe Kool Savas zum ersten Mal. Wir sind Backstage, die erleben alles mit. Ich bin in der Garderobe. Ich bin mit auf der Bühne, ne, verteile ein paar Getränke in die erste Reihe. Na klar, das ganze Konzert live, aber aus einer anderen Perspektive. Wir hatten 20.000 Zuschauer, die sich gerade das Kool Savas-Konzert bei mir auf dem Kanal mit anschauen. 3.000 in der Halle, aber nochmal irgendwie 20.000 bei mir auf dem Kanal. Das war, und dann hat Sido mitgekriegt und hat dann, der fand mich, der hat alle Videos schon immer von mir angeguckt und hat dann Kool Savas gefragt. Er hat gesagt, ich brauche die Nummer von dem Jungen, ich will den einfach, ich muss den kennenlernen. Und dann so hat sich dann Sido bei mir gemeldet und Sido habe ich auch immer gerne gehört und wir haben uns dann irgendwie auch direkt auf Anhieb verstanden, getroffen und viel Zeit miteinander verbracht und dann auch mittlerweile Shows auch zusammen produziert im Internet, ne?
Ja, genau, also das Horrorhaus, ihr wart zusammen angeln, ne? Also das ist ja, das sind auch sehr erheiternde, schöne Filme. Aber das Geile ist auch, wie du es gerade sagst, man merkt, dass ihr befreundet seid, weil das ist ja auch so ein gemeinschaftliches Abhängen und einfach passieren lassen, ne?
Ja, da passiert, ja klar. Die passieren einfach, die Dinge, genau. Das ist nicht irgendwie gescriptet, nicht geplant. Wir drücken einfach auf den roten Knopf und die Sachen passieren einfach. Weißt du überhaupt, warum du so ein geiler Moderator bist? Hat dir das schon mal jemand gesagt?
Nee, aber ich bin mal gespannt. Danke erstmal.
Aus meiner Sicht die Art und Weise, wie du sprichst, wie du Sachen betonst und dieser sympathische Dialekt, natürlich auch die Optik, aber wie du sprichst, ist so unfassbar.
Ach, es ist...
Das weißt du. Sag mal ganz ehrlich, hat das noch nie jemand gesagt?
Nee, also das... Also ich finde es total toll, dass du sagst, ich habe also netterweise schon in der Vergangenheit manchmal ein Kompliment, was meine Arbeit angeht, bekommen. Aber so wie du das jetzt gesagt hast, das hat, glaube ich, noch nie jemand zu mir gesagt. Aber das freut mich natürlich umso mehr.
Ja, ja, ich glaube, ich habe auch von dir. Also Sido sagt immer zu mir, ich bin im Fernsehen, ich hab mich selbst ausgebildet in den letzten eigentlich 34 Jahren, weil er sagt, man hört bei mir, man sieht bei mir so viele verschiedene Moderatoren oder Entertainer. So, man sieht, dass ich von jedem ein bisschen was habe. Ne?
Ja, ist doch gut.
Ich hätte gerne ein bisschen mehr von dir auch. Ne?
Klar. Ja, also, da hast du schon eine ganze Menge, vielleicht mehr als dir lieb ist.
Was willst du denn eigentlich nochmal moderativ oder so? Was willst du gerne noch erreichen, sag mal ganz ehrlich? Oder sagst du, ich mache nur noch, was mir Spaß macht? Oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, wetten das? Na klar, da bin ich doch da.
Ach, man muss ja immer aufpassen vor dem, was man sagt. Das kennst du ja auch, ne? Also du hast es damals gesagt, du willst Stefan Raab beerben. Das war deine Schlagzeile. Also Wetten, das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr in der Dimension machbar, wie es jahrzehntelang ein Riesenerfolg war. Dafür ist die Fernsehlandschaft einfach, aber das war natürlich immer ein Riesentraum. Das war das Nonplusultra, glaube ich, für jeden, weil die Kombination aus Publikum, aus Wetten, aus Superstars, Performances, dann ein riesen Studio mit bis zu 5000 Zuschauern und
Weltstars da.
Ja, super. Ja, klar, das ist das war immer etwas, was ich bewundert habe und auch immer angeguckt habe. Und ich habe auch mal Thomas Gottschalk getroffen, ein paar Mal. Der kam auch beim Deutschen Fernsehpreis vor Ewigkeit mal auf mich zu und meinte so, ey, Steven, bist du in Köln morgen noch? Ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Und da dachte ich auch so, oh, jetzt fällt mir das Herz in die Hose. Kommt's. Also den finde ich auch immer noch großartig. Ja, also das, ja klar. Also es gibt immer Träume, es gibt immer noch Sachen, die ich mir gut vorstellen könnte, die ich gerne mal machen würde, aber das spreche ich nicht aus, aber nicht, weil ich Angst davor habe, dass mich dann jemand darauf anspricht, sondern mein Bruder hat immer gesagt, man soll seine Träume manchmal nicht aussprechen, weil man es dann jinxt, weißt du, weil man dann,
da kommt's aber so.
Dann kann es gut sein, ja, oder das, vielleicht muss man sagen, aber ich bin da auch so wie du, ich mache die Sachen, die mir Bock machen, weil ich glaube auch, dass wenn sie mir, also es gibt natürlich auch manchmal Dinge, die fallen einem ein bisschen schwerer, aber grundsätzlich bin ich extrem privilegiert, weil ich immer noch Sachen machen darf, wie die Oscars jetzt oder wie Joko und Klaas gegen ProSieben, die machen mir einfach unfassbar viel Bock. Und ich glaube,
Ich wollte dich nicht unterbrechen, sprich erst
zu Ende. Nee,
Nee, wieso glaubst du, dass solche Shows in diesem Maßstab nicht mehr möglich sind?
Wie Wetten das? Ne, weil ich glaube, Wetten das war einfach eine Zeit lang nicht nur dieses Familienlagerfeuer, das viel heraufbeschworene, sondern vor allen Dingen auch immer eine unfassbare Überraschung. Ne? Kann der wirklich eine Wärmflasche zerpusten? Kann der wirklich mit dem Bagger Basketbälle werfen? Fährt er echt mit seinem Mountainbike den Berg runter? Und jetzt durch YouTube, ne, und durch die ganzen Möglichkeiten über die sozialen Medien siehst du einfach schon so unfassbar viel.
Ja, ja, na klar.
Ne, und das hattest du damals nicht, wie du auch gesagt hast. Also ich glaube, der Überraschungseffekt ist nicht mehr so groß. Ich glaube, man müsste versuchen, eine bessere Kombination aus beiden Sachen zu finden.
Ich sag dir, weißt du, was bei mir eigentlich nur noch im Kopf sehr häufig, über was ich mir viel Gedanken mache, ist, du siehst ja, wie das alles gesplittet ist. Du siehst auch, es ist ja auch ganz klar, dass zum Beispiel das Fernsehen zu den Leuten im Internet, das ist eine Parallelwelt, ne? Es ist wirklich Teil, ich merke das. Ich bin gerade eben auf der Terrasse und eine Frau ist am Balkon und sagt, ah, der Junge von RTL, ne? Und ich sag, ja, was wissen Sie noch so von mir? Ach, nur RTL. Ich kenne dich nur von RTL. Und ich sehe auf dem anderen Balkon irgendwie ein junges Mädchen, das sagt, das ist Knossi von den Twitch-Streams. Dann gibt es eine andere, die nur das Angelcamp gesehen hat. Und ich merke, dass das alles so verteilt ist. Und ich frage mich, was ist, wie kriegt man das alles unter einen Hut in einem fetten Projekt oder sowas? Ne? Was ist das nächste upcoming thing? Wo geht die Reise hin? Es kann nicht sein, dass alle jetzt gesplittet sind. Es muss doch dieses eine Produkt geben, was alle gemeinsam schauen.
Ja, ich glaube, das ist immer noch schwierig. Ich bin aber der festen Überzeugung immer noch, dass wenn ein Inhalt gut ist, dass er sich auch über alle möglichen Plattformen verbreitet. Ja. Also ich finde ja zum Beispiel Joko und Klaas machen das ja auch beeindruckend. Also die sind ja...
Die machen das, ne?
Also mit all ihren Shows, die sie machen, das können sie über alle Plattformen verteilen. Und ich glaube, so muss es in Zukunft auch sein. Ich glaube einfach auch, dass man vielleicht gar nicht mehr in diesen Plattformen denken muss, sondern dass man eher sagt, worauf habe ich Bock? Was übersetzt sich gut? Und was kann ich dann auch, sage ich mal, auf den Bildschirm bringen? Ob das jetzt der Kleine ist oder der Große? Ich glaube, wenn du was Geiles machst, dann werden die Leute auch immer noch drüber sprechen.
Ja.
Und du hast ja im Prinzip ja auch geschafft, auf allen Plattformen erfolgreich zu sein. Also vielleicht bist du der Herr der Ringe des Fernsehens. Du bringst alle Ringe zusammen und vereinigst sie.
Also ich muss ehrlich sagen, dafür, das ist ja auch, ich kriege ja auch viel Kritik, Quoten und so, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ne? Ich wusste natürlich, dass es sowas gibt, ne? Aber das war mir irgendwie immer so, da habe ich immer nicht, das war immer weit weg von mir, ne? Dass man dann so ein direktes Ding hat mit einer Quote und sowas, ne? Das nimmt mich mit. Und dann hörst du auch, Quoten sind nicht hier gut. Dann ist da wieder Sendeplatz. Das ist für mich das ist trotzdem eine neue Welt eben.
Ja, aber die Quoten, das große Problem an den Quoten ist ja, das ist ja eine Diskussion, die es schon seit langem gibt, dass es eine ganz krumme Währung ist, ne? Weil Nummer eins, gibt es ja 1000 Gerüchte und Geschichten über die Quotenmessung, ne? Also wer misst die Quoten, wer hat diesen Apparat, den man zu Hause dann drückt mit drei Knöpfen überhaupt, ne? Also wo findet das Ganze statt? Wie viele Leute sind das? Und dann vor allen Dingen diese Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Jetzt mal ganz im Ernst. Red mal mit einem 14-Jährigen und dann red mal mit jemandem, so wie ich, der bald 49 wird. Ja. Ne? Also die Schere kann ja nicht größer sein in dem, was die Interessen mit sich bringen. Richtig. Also ich habe ja nichts mehr mit einem pubertierenden Teenager zu tun. Leider.
Ja.
Aber also insofern halt so muss man da vorsichtig sein.
Ja, aber man hat dann, weißt du, das habe ich im Internet nicht. Ich habe im Internet, ich kann machen, was ich will. Und das Einzige, was wichtig ist, dass ich eine Internetverbindung habe, ne? Also
ja, aber du hast ja auch den direkten Austausch. Das ist ja das Geile. Du hast den direkten Austausch mit den Leuten, die dich gucken und die Spaß mit dir haben. Das ist ja das, was am Fernsehen einfach das Fatalste ist, außer du gehst live. Das ist ja auch das Problem beim Fernsehen. Wenn du dir mal die Vielfalt der Möglichkeiten anguckst, Programme zu sehen. Es gibt ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Du kannst ja nicht vom Zuschauer oder von der Zuschauerin verlangen, dass nach einer Sendung die Leute schnallen, was da passiert, oder nach zwei oder nach dreien. Ne? Da wünsche ich mir einfach mal ein bisschen mehr Risiko. Genauso wie bei täglich frisch geröstet. Der Punkt ist ja der, zwar habt ihr, wie viele Folgen jetzt gemacht? 32 zusammen oder 40?
32, insgesamt gab es 40 Folgen, 8 bei TV Now, 32 bei RTL.
Genau, aber du musst sowas ja erstmal etablieren, das muss erstmal laufen. Also es gibt dieses berühmte Interview mit Frank Elstner, wo der gesagt hat, Wetten, dass im ersten Jahr war eine absolute Katastrophe. Keiner wollte es sehen, schlechte Kritiken. Und damals, weil es einfach nicht die Möglichkeit gab und nicht so viel Auswahl, haben die Programmentscheider einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt weiter. Und dann ist es die erfolgreichste europäische Fernsehsendung gewesen für 30 Jahre mit Einschaltquoten von bis zu 40 Millionen. Also ich glaube, dass man manchmal mehr an sein Produkt glauben muss und einfach auch länger durchhalten sollte. Durchhaltevermögen.
Ja, es gibt ja die Beispiele, die Heute-Show, die musste ja 2 Jahre laufen, bis die zur erfolgreichsten Show wurde. Ne?
Ja. Ja, ich meine auch das Neo-Magazin Royal. Guck dir Jan Böhmermann an, ne? Im ZDF Neo. Jetzt drehen alle durch auf das, was er im ZDF macht. Also ich glaube, das bestätigt ja das Vertrauen in ein Produkt und nicht einfach immer wieder neu feuern.
Aber ganz ehrlich, egal was passiert, diese Erfahrung, das, kann was ich da gerade erlebt habe, das ist so schlimm, auch dass ich das gar nicht so schnell verarbeiten kann, wie die Dinge passieren. Das ist echt krass. Das kannst du.
Ja, aber behalt das in deinem Herzen. Wie du schon richtig gesagt hast, kann dir kein Mensch mehr nehmen und wird es dir auch nie nehmen können. Und du wirst da nach wie vor einfach von zehren. Und du hast jetzt eine große Aufmerksamkeit bekommen, zu Recht. Und das wird sich ja auch weiterdrehen. Also die Leute sehen ja, dass du da extrem viel kannst und auch beherrschst, durch so eine Sendung zu führen, die dir zu eigen zu machen und es nicht aus den Händen zu geben. Das muss man erstmal beherrschen. Und du hast es beherrscht.
Was meinst du mit nicht aus den Händen geben?
Nein, du musst ja, wenn du in so einer Sendung sitzt und Gäste hast und Matzen drehst, du musst es ja zu deinem Vehikel machen, ne? Also so, dass du es nicht aus den Augen verlierst, sondern zwischendurch irgendwie in die falsche Richtung läufst. Und das hast du perfekt unter Beweis gestellt.
Das ist echt, das ist schon krass, ja.
Das ist echt geil.
Krass. Aber weißt du, warum ich liebe? Weil ich es einfach so sehr liebe. Weißt du, wie ich mich freue, da morgen hinzugehen? Wie das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, weil da auch ein geiles Team dahinter steht, ne?
Also ja, alles. Also ich liebe da jeden. Ich lieb wirklich jeden. Ganz
extrem. Das sind feine Leute. Sag mal, die Gaming-Welt, weil wir davon drüber gesprochen haben, da gibt es ja auch reichlich Videospielverfilmungen, ne? Also ob das jetzt Assassin's Creed ist oder sowas. Gibt es da, das ist ja häufig in die Hose gegangen, gibt es einen Film aus der Gaming-Welt? Es gibt ja sogar Super Mario, die Verfilmung. Gibt es da eine Videospielverfilmung, die dir im Gedächtnis geblieben ist, bei der du sagst, die ist gut geworden?
Ich sag dir ganz ehrlich, nie einen einzigen davon gesehen.
Weil du keinen Bock drauf hast.
Ja, interessiert mich einfach. Das juckt mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Kann ich dir nicht erklären.
Wieso?
Geguckt. Keinen einzigen gesehen?
Also ich kann das verstehen. Also, weil das ist ja auch meistens echt schwierig, weil du einfach mehr Spaß dran hast. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Videospiel? Ist das Mario Kart?
Ja, Mario Kart aktuell. Ich bin komplett abhängig davon. Ich weiß nicht warum, aber das macht mich verrückt. Es macht mich crazy. Wir spielen teilweise 6 Stunden das gleiche Spiel immer wieder. Aber es macht dich wahnsinnig. Du kannst es nicht aufhören. Wie oft ich dann nachts da sitze um 1, okay, mach noch schnell eins. Komm, mach noch schnell eins. Verrückt, es ist wirklich crazy.
Ja, vor allen Dingen 7 Stunden, wie lange dauert denn so ein Rennen? 2 Minuten, 3 Minuten?
Ja, 3 Runden, geht schnell, 4, 5 Minuten.
Oh, Alter.
Ja, wir ballern da durch, ne?
Kommen wir aber mal zu anderen.
Film in Sachen Dinge, die mich interessieren, was spielerisch ist, ist ja auch Poker. Rounders. Ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst.
Oh, ja, klar. Da hätte ich nämlich eine spannende Frage. Also ist ja mit Matt Damon, der ja selber gerne pokert, und Edward Norton.
Ja, richtig.
Toller Schauspieler. Ja. Aber da habe ich eine Frage mal an dich.
Ja.
Weil du ja gesagt hast, Rounders ist ein Lieblingsfilm. Gibt es einen filmischen Pokertisch, und ich gebe dir jetzt mal 3 Möglichkeiten, an dem du gerne sitzen würdest? Also einmal James Bond, Casino Royale, Rounders, oder kennst du Molly's Game? Der ist mit Jessica Chastain. Ja, wenn du dir einen von diesen 3 Pokertischen oder Pokersituationen aussuchen könntest, welchen würdest du nehmen?
Also du meinst jetzt so im Prinzip, ich bin der junge Action-Hero und habe das goldene Ticket in den Film rein und sitze an diesem Tisch.
Okay. Genau.
Sehr gut, gell? Last Action-Hero.
Ja.
Oh,
ja. Auch wann ist Traum. Der ist auch Mitte der 90er, glaube ich, ne? Mit Arnold Schwarzenegger, auch ganz großartig. Ja, Charles Dance dabei. Zu Unrecht gefloppter Film. Aber jetzt Kult mittlerweile.
Molly's Game würde ich nehmen. Molly's Game.
Oh, okay, warum?
Keine Ahnung, weil die Charaktere, weil das so crazy ist, was da abgeht, ne? weil das
einfach. Ja, die High-Stakes-Pokerrunde ist das, ne?
High-Stakes-Runde und alle verrückt an dem Tisch. Dann wird da einer ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans und nimmt sich immer wieder einen Kredit bei Molly und so, weil die Geschichten da, weil das einfach crazy ist, was da passiert, ne? Weil dann ab und zu auch mal ein Hollywood-Star mit dabei ist. Ne? Das hätte ich, weil im Film Rounders sind das keine Hollywood-Stars, mit denen ich am Tisch sitze. Weißt du, wie ich meine? So, yeah. Ich bin ja in dem Film drin und das sind ganz normale Jungs. Ach, im Film Molly's Game sind das Leute, die Geschichten erzählen können.
Ja, Idris Elba, großartig. Kevin Costner ist dabei. Yeah. Ja, ein geiler Film. Also muss man da, ist ja eine wahre Geschichte, ne? Also, die Molly Bloom, genau.
Ja, die gibt's wirklich. Ich kannte auch schon die Geschichten so teilweise, hat man sich im Pokerzirkus auch schon so erzählt, ne? Bevor es überhaupt zum Gespräch kam, dass da mal ein Film gibt, ne? Oder irgendwas.
Aber sag mal, wenn du in so ein Poker-Match reingehst, ne? Also jeder braucht ja so ein Pokerface und du bist ja nun jemand, du hast so viel Energie, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du 8 Stunden lang ruhig ein Pokerface aufsetzt, weil du explodierst dann doch innerlich.
Kann ich auch nicht.
Kannst du nicht.
Nee. Ich bin am Talken, ich spreche mit den Leuten. Ich spreche mit den Leuten und kriege dann Informationen.
Ja. Ah, okay. Das ist dein Trick. Das heißt, du fragst sie sozusagen aus, um dann zu wissen, bei was er zuckt oder welche Geste darauf schließen lässt, dass er blufft oder so?
Ja, also Talken ist, es wird jeder Pokerprofi wird jetzt sagen, ja, das ist das Schlechteste, was man tun kann. Ne? Man sollte immer gleiches Timing und immer gleich wirken und so, aber ich bin da. Ich bin ja auch kein Pokerprofi oder so, ich sehe das auch nur als Spaß. Ich habe mal eine Castingshow gewonnen auf Pro7, ne? Mit Pokern, ne? Du weißt ja selbst, du warst ja selber da. Und ich habe Pokern immer als ein Hobby und als eine Leidenschaft gesehen, ne? Und bin aber dann, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ne? Nachdem ich diese Show gewonnen habe damals, bin ich um die Welt gereist und habe auf Pokerturnieren moderiert und diese Games auch kommentiert, ne? Ich war Poker-Kommentator und habe moderiert, bin mit Boris Becker auf den Bahamas, hier und da, irgendwie läuft es gerade im Turnier und so, ne? Das war meine Aufgabe. Das hab ich noch lieber gemacht, als dann irgendwie am Tisch zu sitzen. Ne?
Irgendwie sozusagen von außen zu erleben, was da passiert. Ey, wie witzig.
Und du musst dir vorstellen, ich bin mit diesen ganzen 20, 21-jährigen Jungs rumgereist, die irgendwie in einer Nacht 3 Millionen gewonnen haben, am nächsten Tag nichts mehr haben, den Tag drauf aber wieder Millionär sind. Und
weil die es alles verzocken dann. Also weil das ist eine Sucht.
Das sind Poker, da waren teilweise Leute dabei, die gemeint haben, sie sind auch die Poker-Experten, aber zum größten Teil waren das wirklich Vollprofis, ne, die das Ganze mathematisch gesehen haben und so. Du siehst halt einfach, ich wollte damit nur sagen, du siehst halt einfach nur, welche krassen Beträge da gespielt wird bei solchen Riesenturnieren. Das waren Pokerturniere, ne? Das war eine Pokerserie von Pokerstars, die um die Welt einfach gegangen ist, ne? Wir waren alle 2 Wochen woanders. Barcelona, London, Prag, Bahamas, Monaco, Sanremo. Wir waren im Sommer in Las Vegas, im Januar auf den Bahamas. Das war unser Leben, jedes Jahr. Teilweise, ich habe das 5 Jahre mitgemacht. Ich war aber mehr der Moderator als der Spieler. Es war wie ein Wanderzirkus um die Welt. Ne? Boris Becker dabei, dann hast du mal einen Kevin Hart aus Hollywood, der dann vor Ort ist. Dann hast du einen Michael Phelps, der mal mitspielt.
Und wirklich?
Wirklich. Das wissen die wenigsten. Aber diese Sendung, da habe ich so Online-Formate moderiert, ja.
Aber das ist doch auch total spannend. Aber also bist du denn, also ich habe ja immer, also ich poker auch, aber dann, wie gesagt, nur mit Kumpels und
ich definitiv nicht. Ich habe nicht doch Poker gesehen, bei der Pokerstars.de-Nacht.
Ja, stimmt. Mit Max Kruse zusammen und Stefanie Heinzmann. Ja, klar. Das war echt witzig. Max hat alle abgezogen.
Wer hat dich gecoacht damals? Hast du so ein Coaching gekriegt?
Ja, ich hatte, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Wie hieß der? Jan Heidmann? George Danzer?
Nee, ich glaube, Jan Heidmann kann
das gewesen sein. Jan Heidmann war es wahrscheinlich, ja? Jan Heidmann.
Ja, der ist verzweifelt an mir.
Ja, mit dem war ich auch viel unterwegs. Ja.
Knossi, wir haben eine Rubrik bei Kino oder Couch, die nennt sich Words of Wisdom. Okay. Und da geht es darum, auch noch ein bisschen mehr über dich herauszufinden. Was würdest du sagen, hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
Mein Wille und nicht nach links und rechts zu schauen, sondern einfach weiterzumachen. Und weißt du, auch nichts zu kopieren, sondern einfach selbst irgendwie einfach das zu machen, worauf du Lust hast und was du für richtig hältst.
Und das ist auch weiterhin deine Devise?
Immer, klar.
Was sagt denn eigentlich deine Mutter jetzt dazu oder dein familiäres Umfeld?
Ja? Ach, ganz, sehr stolz natürlich. Meine Mutti freut sich sehr, ne? Also die ganze Familie ist super happy. Das Einzige, was mich halt immer nur so, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wenn ich zu Hause bin, wir wohnen ja alle auch zusammen, meine ganze Familie, ne? Wir wohnen in einem Haus, ich wohne oben im Dach, ne? Meine Mutter wohnt unten mit dem Vater, meine Schwester wohnt im mittleren Geschoss, wir wohnen alle zusammen, ne?
Ach, cool.
Ja, das ist, ja, das ist sehr schön. Meine Mutter hat sich das immer irgendwann wieder gewünscht. Wir waren alle verteilt und dann hat die Mutti wieder alle zusammengeholt. Und ich könnte mir auch irgendwie nichts anderes vorstellen. Und ich möchte auch auf jeden Fall, dass die Familie einfach beisammen ist. Mir gefällt das. Ich mag das.
Aber das finde ich total bewundernswert, weil das ist ja heutzutage eher dieser Abnabelungsprozess von allen, dass sie sich trennen und überall verstreut bleiben. Aber das ist, also ihr habt sozusagen euer eigenes Reich, aber in einem geschlossenen Königreich.
Ja, genau. Noch ein paar Pferde dabei vorm Haus. Und so leben wir da, ne? Kinder, viele Kinder unterwegs. Und ey, das hält dich auch stabil. Weißt du was? Und deswegen habe ich auch immer das Gefühl, mir kann eh nichts passieren, weil ich kann einfach nach Hause. So, weißt du?
So, das hat mein Vater auch immer gesagt zu mir. Auch so in der Phase nach der Schule meinte er so, ey, versuch's doch einfach. Und wenn es nicht geht, dann kommst du einfach immer wieder zurück. Und ja. das fand ich so eine geile Aussage, weil das realisiert man manchmal gar nicht. Weil er hat gesagt, ey, egal was passiert, kannst du nach Hause kommen. Und dann wohnst du bei uns und dann guckst du einfach, was danach passiert. Und das hat so viel Last und Druck auch von meinen Schultern genommen, dass man dadurch auch viel risikoreicher dann ans Leben geht.
Aber das ist auch das Problem. Ich treffe auch viele Leute oder viele Leute fragen mich, ey Knossi, wie kann ich das machen? Du musst es halt auch einfach machen. So, das merke ich bei vielen Leuten. Die wünschen sich irgendwas oder haben eine Idee. Und es scheitert aber daran, dass sie es einfach nicht tun. Sie tun es einfach nicht.
Genau.
Und du musst es halt auch einfach mal riskieren und probieren. Es gibt ja auch nichts zu verlieren. Du kannst einfach wieder nach Hause. Weißt du,
genau. Ich meine?
Es ist auch einfach so. Mach's einfach.
Ja, aber genau.
Ja, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und ich glaube, ich habe letztens gelesen, eine Statistik hat ergeben, die Leute, die meiste Antwort auf dem Sterbebett der Leute, auf die Frage, was sie anders gemacht hätten in ihrem Leben, waren unerfüllte Dinge. Ne? Einfach Sachen, die sie im Kopf, die sie gerne gemacht hätten. Das war so der Hauptgrund. Ne? Und das wollte ich mir nie vorwerfen.
Ja, das wirst du dir auch nicht vorwerfen.
Und nee, werde ich auch nicht, jetzt schon nicht. Weiß ich jetzt schon.
So. Knossi, gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können?
Gibt es einen Ratschlag, auf den ich hätte verzichten können? Ja, also das war eigentlich nur von Leuten, die mir immer in jungen Jahren immer gesagt hat, Leute, die immer gesagt haben, komm, lass es doch einfach. Der macht nur Scheiß und so. Weißt du, lass es doch einfach. Die warten nur auf dich da. Die warten nur auf dich, weil du das glaubst. Das war häufig so.
Aber das waren die Leute im Prinzip, die gedacht haben, das ist völliger Quatsch, du träumst zu doll.
Ja, natürlich.
Und was sagen die jetzt zu dem, was du gemacht hast oder erreicht hast?
Klasse, wow.
Also gar keine Einsicht sozusagen.
Nee, doch, klasse. Also die meisten Weggefährten, ich habe echt auch viele Weggefährten so verloren auch, ne, weil die sich irgendwie abgewandt haben, die fanden das lächerlich und sowas. Ne. Man muss ja auch dazu sagen, wenn du es als von außen betrachtest und siehst irgendwie jemanden, der mit einer Plastikkrone da sitzt, aber einfach Spaß hat, wenn du dann nur einen kurzen Ausschnitt siehst, kann das natürlich ein bisschen lächerlich wirken, aber wenn du mal in die Materie eintauchst, in den Knossi, in das Knossi-Imperium, ne, weißt du so, was ich meine, dann sieht man da auch Substanz. Das glaube ich.
Ja, aber ich glaube, wenn du Leute verlierst auf dem Weg, dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass es nie richtig coole Freunde gewesen sind.
Ja,
ne?
Stimmt,
also insofern ist das säubert sich ja auch dann das Umfeld. Ja, gibt es denn auf der anderen Seite einen Ratschlag, der sehr wertvoll war, den du bekommen hast?
Das sind Fragen.
Das soll eine kleine Herausforderung sein.
Ein Ratschlag, der mir sehr geholfen hat. Bleib dir treu. Einfach bleib dem treu. Bleib dir treu. Und viele Leute, also ich weiß nicht, ob das ein Ratschlag ist, aber viele Leute erhoffen sich von mir einfach, dass ich so bleib, wie ich bin. Oder heb nicht ab. Das höre ich sehr, sehr häufig. Und ich denke mir dann immer, es ist so ein Schwachsinn, mir das zu sagen. So, bitte bleib der du jetzt bist. Wieso sollte ich mich ändern? Ich kann mir das bei mir einfach nicht vorstellen.
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Aber
die Gefahr ist ja immer groß.
Das ist ein Ratschlag, den ich dir jetzt auch noch nicht beantworten kann heute. Ne? Da kann ich dir heute noch nicht irgendwie zu sagen, ob das mich beeinflusst hat oder nicht. Ich denke mir immer nur, erzählt mir doch nicht so einen Schwachsinn. Warum soll ich anders werden?
Weißt du? Ja, auf der anderen Seite ist es ja etwas, was, wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, ja auch bei einem bleibt. Ne?
Genau.
Also ich glaube, das ist ja wichtig, dass man sich zwischendurch dann einfach auch nochmal darauf besinnt und sagt so, ey, jetzt mal ganz im Ernst, Knossi, ich spiele hier auf Twitch Mario Kart und die Leute drehen durch, warum soll ich abheben? Also das ist ja das, was du ja auch gerade gesagt hast. Ne?
Ein Ratschlag, der mir auch, der nicht negativ war, aber den ich leider nie, nie einhalten kann, war immer, weil ich das nicht bin, war von anderen Kollegen einfach immer, die das Ganze irgendwie aus zu, ich finde, zu verkrampfter professioneller Sicht sehen und sagen, ah, ich verlinke irgendwie jemanden in der Insta-Story oder ich mache gerade wieder Bekanntschaft mit einem neuen Prominenten, aber gerade das bin ich. Als ob ich jemandem irgendwie zu viel Aufmerksamkeit oder Reichweite schenken würde. Das ist auch, das ist was, auf das ich gar nicht achte, sondern ich möchte gerne andere kennenlernen, habe Spaß daran. Und wenn das irgendeiner mal irgendwie im Negativen ausnutzen sollte, so, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen. Weißt du, was ich meine? Ich mache das einfach sehr, sehr gerne. Ne?
Ja, aber ich finde, das ist ja genauso wie mit deiner Talentshow, ne? Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man, sag ich mal, seine Bekanntheit und seinen Einfluss auch nutzt, um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben. Das finde ich auch total wichtig. Ich merke zum Beispiel, dass je länger ich in diesem Geschäft bin, desto mehr mir klar wird, dass man nicht alles perfekt machen kann, ne? Also dass Fehler dazugehören, normal zu sein und authentisch zu sein. Logisch möchte ich keinen Fehler machen, aber das liegt nun mal auch in der Sache. Das kann ja immer passieren. Ja. Und ich glaube, darüber darf man sich nicht ärgern. Das muss man einfach abschütteln und sagen, das ist menschlich. Das ist auch völlig normal.
Ja, ist auch so.
Ne? Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Menschenskinder, Steven, das sind ja hier Fragen. Das nehme ich nicht als Selbstverständlichkeit hin. Wenn ich darauf keine Antwort habe, dann muss ich eine Antwort haben.
Dann musst du eine Antwort haben.
Das ist aber echt, echt schwer. Ich nehme das alles nicht als Selbstverständlichkeit hin, dass ich das Glück habe, dass bei mir einfach durch Freude und Leidenschaft die Dinge funktionieren. Ne? Also, dass da wirklich Leute gibt, denen das gefällt, was ich mache. Das habe ich auch noch nie, da muss ich ja echt auch sagen, so, das ist für mich auch immer unverständlich. So, da denke ich mir häufig drüber nach und denke mir, das ist ja Wahnsinn, ey. Weißt du, das ist eigentlich, da bin ich auch sehr dankbar. Das wissen auch die Leute. Ich hoffe, die genügt die Antwort. Also, ich nehme
das absolut nicht
als selbstverständlich hin.
Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Medial, so, du meinst berufliche Ebene, ja?
Ja, also es gibt ja immer die private und die berufliche Ebene.
Also kann ich dir ganz klar sagen.
Ja.
Privat ist es, dass ich es tatsächlich bei meinem ungesunden Lifestyle fertiggebracht habe, ein wunderschönes Kind zu zeugen. Das muss ich dir echt sagen. Wirklich, dass da, ich weiß nicht, ob du das kennst als Mann, aber dass man sich in jungen Jahren denkt, so, also bei mir, ich kann das bestimmt, bei mir kommt da kein Kind raus. Kennst du das nicht? Das habe ich immer gedacht. Ne? Ich habe das immer gedacht. So. Bei mir wird das nicht funktionieren. So, bei mir ist es nicht, und es hat geklappt. Und das aus beruflicher Sicht ist, dass ich mit meinem Idol eine Late-Night-Show, dass ich es wirklich zu dieser Late-Night-Show mal geschafft habe. Ne? Warum auch immer, weil irgendwie die Verbindungen von einem Zuschauer, dessen Schwester irgendwo arbeitet, zu Stefan Raab, der mich dann auch noch gut findet in dem, was ich tue, funktioniert hat, über so, dass das geklappt hat und dass ich das wirklich machen durfte, ist beruflich mein größter Erfolg.
Schön. Aber das sind ja beides Erfolgsetappen, würde ich mal sagen, weil da ist ja bei beiden noch ganz viel Luft nach oben. Und beruflich ich auch, wie privat.
Du musst aber auch beruflich Erfolg, du musst dir aber vorstellen, also das sind eigentlich viele Dinge. Also der beruflich für mich der größte Erfolg ist das, einfach, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Aber man könnte auch sagen, beruflich, du musst dir mal vorstellen, Sido und ich sitzen da, lass uns angeln gehen. Ich sag, lass uns angeln gehen. Er sagt, ja, lass uns das live streamen. Ich sag, nur, aber nicht nur übers Handy, lass uns das größer machen. Okay, und wir brechen so einen Rekord irgendwie über 72 Stunden mit fast 6 Millionen Zuschauern, mit 300.000 Leuten, die zeitgleich diesen Stream schauen. Weißt du, so simultan 300.000 Leute. Und dass das auch geklappt hat, aus dem Nichts, weißt du, zwei Typen, die sich das einfach überlegen. Das ist beruflich, aber auch Internet ist das mein größter Erfolg. Es gibt so viele, ich weiß auch nicht, was der größte ist.
Was glaubst du, also sind wir jetzt mal wieder in die Zukunft-Manier, was glaubst du, wäre denn passiert, hätte es das Internet nicht gegeben?
Ich darüber habe mir auch schon Gedanken gemacht. Ich liebe ja auch die Zeit der Anfänge um Rudi Carrell und sowas. Ne? Das ist ja. Das habe ich halt immer auch in jungen Jahren bei Oma immer noch mitgekriegt und es wurden auch immer viele Sachen im Fernsehen wiederholt und auch so Harald Junke, so ein Mann, den man einfach auf die Bühne stellen konnte, wenn die Technik versagt hat, macht deine Witze und der hat irgendwie überbrückt und so. Das fand ich auch immer irgendwie. Sowas fand ich auch geil und habe mir auch die Frage gestellt, hätte ich das auch irgendwie dahin gebracht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, weil da viele einzelne Menschen der verschiedenen, des Fernsehsenders entscheiden, wer das machen durfte. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich durch das Internet einfach Menschen erreichen konnte, dass ich einfach auf On drücken kann, Menschen erreichen konnte. Die haben es weitererzählt. Es sind immer mehr geworden, die das gut fanden. Und es musste keiner irgendwie dafür entscheiden, dass ich das machen darf.
Aber das
Internet nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich, sage ich dir ganz ehrlich, und das hätte mich auch, und das würde mich auch heute noch glücklich machen. Ich hätte einfach gerne eine kleine Bühne und es könnte auch eine Bühne sein, irgendwie auf dem Flohmarkt meinen Stand zu haben, mit Leuten zu interagieren, zu sprechen vor den Leuten. Das hätte mich wahrscheinlich genauso glücklich gemacht.
Aber ich glaube, mit deinem Talent wäre der Weg vielleicht, hätte ein bisschen länger gedauert, aber der wäre genau da hingekommen, wo er jetzt ist und noch weitergegangen. Aber ich finde eben, das ist auch das Schöne am Internet. Das Internet bietet so viele Möglichkeiten. Ich meine, überleg dir nochmal diese ganze Geschichte auch mit Plattenfirmen, mit Musikern. Ne? Also sowas wie Ed Sheeran hätte es nicht gegeben, hätten die Plattenfirmen immer noch die alleine gemacht. Der hat es geschafft. Oder Justin Bieber.
Ne? Ed Sheeran, pass mal auf. Jetzt, ja? Du denkst auch, ich bin komplett wahnsinnig, aber ich war vor 4 Jahren in London oder was und ich mag
Hast Musik. Ihn auch gestalkt?
Nein, ich habe ihn nicht gestalkt, aber ich mag es einfach auch zu so Orten zu gehen, die irgendwie, wahrscheinlich wissen das die wenigsten Ed Sheeran-Fans, aber die einfach irgendwie für mich historisch von Wert sind. Und das ist ein kleiner Club, ich komme jetzt auf den Namen nicht, außerhalb von London, in dem Ed Sheeran als noch vor ein paar Jahren, als Nobody, in dem es freitags so eine offene Nacht gibt, in der einfach Musiker auf die Bühne gehen können, weißt du, und einfach singen können, in der der angefangen hat. Und ich bin dann da einfach rein und wollte einfach mal so eine Nacht miterleben. Und da waren unglaubliche Künstler, die keiner kennt, auf dieser Bühne. Und ich saß dann da mit 15 Leuten einfach, hab einen Burger gegessen, was getrunken und wir haben applaudiert. Und das wurde moderiert. Das war ein unglaublicher Abend für mich, ne? So ein unglaublicher Abend. Und ich habe mir immer gedacht, Ed Sheeran war mal auf dieser Bühne. Wer ist vielleicht hier der Nächste? Und das waren so talentierte Künstler. Und es war einfach toll, diese Atmosphäre an diesem Ort zu genießen.
Und das vermisse ich so. In dieser Pandemie, in der wir jetzt gerade stecken, einfach in so einen Laden reinzugehen und sich komplett wegpusten zu lassen von so Talent.
Bedford, Bedford oder so. Ein ganz kleiner Pub, ne? Also wirklich toll.
Ja, ich habe Ed Sheeran kennengelernt bei der Goldenen Kamera vor Jahren,
ja.
Noch vor Gosling Gate. Und dann bin ich in seine Garderobe reingegangen, weil ich Hallo sagen wollte, weil ich dachte, als Moderator der Veranstaltung stelle ich mich mal vor, der war so cool und entspannt, der hing da einfach ab auf seiner Couch und meinte, ey, schön, und ich freue mich total, hier zu sein. Ja, toll, ne? Also das gibt, und ich bin echt dankbar fürs Internet. Ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die dadurch schwieriger geworden sind, aber also die Möglichkeit, sein Talent nach vorne zu bringen und zu präsentieren, ist einfach einmalig. Das ist wirklich fantastisch.
Das ist, und das wird in Zukunft auch, da werden noch Sachen passieren, glaube ich, die sind unglaublich. Und ich möchte einfach an diesem Prozess teilhaben, ne? Ich möchte teilnehmen in irgendeiner Form. Ich will das alles aufsaugen. So, ich will da einfach, ich kann doch nicht aufhören, ne? Ist klar.
Nein, ich sag mal, du darfst doch gar nicht aufhören. Aber wir müssen leider aufhören, weil jetzt kommt nämlich die letzte Frage, mein Knossi.
Aber eins will ich noch sagen, bevor du die letzte Frage stellst. Ja. Weißt du, was schade ist bei dem Podcast? Eigentlich müsste es einen Podcast geben, auch von mir oder irgendeinem anderen, wo man dich mal ein bisschen besser kennenlernt, ne?
Ja, wir können das gerne nochmal.
Viele Dinge erfahren. Weißt du, was
du kannst ja noch Träume? Fragen.
Wo hast du angefangen? Weißt du, solche Dinge?
Ja, also Nummer eins erzähle ich dir das gerne im Privaten.
Ja.
Nummer zwei, wir können gerne noch eine Folge machen und dann drehen wir das Ganze um. Dann stellst du mir die Frage.
Sehr gerne.
Habe ich auch Bock drauf.
Sehr gerne.
Und, also überhaupt kein Problem. Ich meine, mein Werdegang ist ja auch bizarr, aber spaßig. Also es hat mir,
wie bist du zum Moderieren gekommen? War das eher so eine Zufallsgeschichte oder hast du auch darauf hingearbeitet und gewollt?
Also ich hatte schon immer Bock, das zu machen, ne? Aber ich wollte ja Medizin studieren, ich wollte ja Arzt werden, also ich wollte gar nichts. Ich wollte immer mit Menschen was zu tun haben, weil das finde ich so spannend. Und dann habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht und war dann beim Casting für MTV und da ist mir eindeutig die Bescheinigung überreicht worden, dass ich es nicht kann und bloß nicht anfangen sollte zu moderieren.
Nein.
Doch. Also das war die Aussage. Und dann haben sie mich trotzdem geholt als Redakteur. Und dann habe ich ja bei MTV in London so Musikperformances aufgenommen, Videos und Regie geführt bei so einzelnen Shows. Und dann, das ist ja immer noch die Geschichte, über die haben Christian Ulm und ich auch lange gesprochen, dann hat der Christian Ulmen, der damals MTV, ich glaube, Home gemacht hat, oder war das was anderes, weiß ich gar nicht, mit Julia Vallée, der hat dann den MTV-Entscheidern gesagt, weil jemand krank geworden ist, hol doch mal den Gätchen vor die Kamera. Also im Prinzip ist Christian Ulmen daran schuld, dass mich Fernsehdeutschland ertragen muss.
Toll, auch guter Mann, Christian Ulmer.
Ja, super Mann. Superman, auch Jerks. Ja. Aber den Rest erzähle ich dir detailliert, weil ich freue mich, wenn wir wieder dürfen, Knossi, dann setze ich mich mit dir, egal auf welche Dachterrasse oder in welches Zimmer. Ja. Und während du live streamst, erzähle ich dir Geschichten und trinke ein Bierchen und freue mich über deine Leidenschaft und deinen Spaß. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Jetzt überlege ich natürlich chaotisch, es passiert viel.
Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Hangover.
Hangover.
Ja, klar.
Hangover. Ja, klar.
Hangover. Du weißt gar nicht wieder, was morgen los ist. Die ganze Zeit auf Achse. Verrückt, crazy. Du weißt nicht, was gleich passiert. Hangover.
Der ist super.
Gut, findest du gut?
Finde ich Top-Antwort. Knossi, das war ganz toll mit dir. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich aus allen Rohren gefeuert hast. Ich freue mich auf das, was alles da von dir noch kommt, und ich bin mir sicher, das wird großartig.
Ich freue mich auch, Steven Gätjen. Es war mir ein Fest, wirklich, ehrlich. Es war ganz besonderer Abend jetzt für mich mit dir hier.
Danke dir.
Dankeschön.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.